Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, bin ich nach wie vor Hammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar hier gerade. Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank,
ja,
da.
Ja, wollen wir heute einfach. Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind hart für euch.
Hallo, wir begrüßen euch zur 176. Ausgabe des Airway Gamescast mit einem leicht verschnupften Alexander Vogt. Deswegen, falls ihr am Anfang die Stimme nicht sofort zuordnen könntet, das ist zu verkraften.
Die ist zu hässlich, um verwechselbar zu sein.
Falls ihr diese schäbige Lache nicht zuordnen könntet.
So hässlich, das erträgt ja niemand.
Ja, Johannes Krohn ist zur allgemeinen Begeisterung auch da. Super. Und ja. Jans Mietz ist auch da.
Jawohl.
Und Florian ist nicht da, der hat noch Urlaub. Und der ist dann bald beim nächsten Mal wieder da. Aber dieses Mal nur wir drei. Wer auch nicht mit dabei ist, Robert und Kappi.
Olaf fehlt auch.
Olaf ist leider auch nicht mehr dabei. Den habe ich rausgeschmissen. Das war ein Idiot.
Ja, echt mal.
Olaf, nach 8 Jahren.
Ach, scheiße.
War zwar eine tragende Stütze von Area Games.
Der war auch nicht lustig. Da hat man so gesagt, dein Vater, der ist so fett,
ja,
der arbeitet gesagt, auf dem Fischfutter als Geruch.
Das geht anders. Nee, mit Olaf, das habe ich nicht mehr ausgehalten. Auch mit seinen ganzen Alkoholproblemen und sowas. Hat er
ey, Moment, das war doch
eigentlich. Ja, so, okay. Verdammt. Nee. Das ist so, diese Schnupfennase ist kacke. Aber es halt geht ja rum, jeder hat irgendwie Grippe.
Ich nicht. Noch nicht, aber jetzt,
ja,
heute
bestimmt,
hier demnächst in einem Quadratmeter Raum zusammen mit dir eingesperrt zu sein, das lässt sich ja kaum vermeiden.
Das
aber schön, dass du die auch in den letzten 5 Minuten bekommen hast,
ja,
wo wir davor irgendwie 2 Stunden lang gelabert haben, ohne dass irgendwas schnupfig war.
Krankheiten sind eigentlich sowas wie Sport, weißt du, im Verein ist es immer am schönsten und wenn man sowas teilen kann, ist auch toll. Ich habe ja auch keine Grippe und so, ich habe ja kein Fieber, das ist einfach nur ein scheiß Schnupfen, mein Gott. Latschst du mal jeden Tag wie ich hier eine Stunde durch die Kälte, dann kriegst du auch einen Schnupfen. Ja, als wie du immer so luxuriös in deinem klimatisierten Zug nach Halle zu fahren.
Ich fahre immer mit Fahrgelegenheit, wie du weißt.
Das stimmt, ja. Und da hast du keine spannenden Geschichten. Statt dass du irgendwie schon mindestens 3 Vergewaltigungsversuche hast, ja.
Die ich gestartet habe, ja, oder jemand an mir?
Ist mir egal, für die Geschichte ist das nicht relevant.
Nein.
Für deine Strafverfolgung vielleicht. Ja.
Ach, das macht jetzt ja auch die Braten nicht mehr fett.
Wir haben diese Woche eine Flut von heißen und tollen Spielen gehabt. Wir haben zum Beispiel Omerta gehabt. Wir haben
Fist of the North Star.
Und wir haben das herbeigesehnte Dead Space 3.
Die wir alle nicht gespielt haben, bis auf Dead Space 3. Ja.
Ich habe alle gespielt. Ich hab
vielleicht sollte man schon mal petzen, dass wir diesen Podcast am Mittwoch aufnehmen. Nur ja, falls jetzt irgendwie Donnerstag oder Freitag noch die Nachricht kommt, dass ein neues Wave Race angekündigt
ist. Ja, wie immer.
Wie das also, nicht so, Johannes hier nicht sabbern und grunzend rumsitzt.
Ja. Vielleicht machen wir es sogar auch so, dass wir diesen kleinen so als Intermezzo-Podcast vielleicht sogar schon früher online bringen und am Freitag noch einen kleinen Podcast machen.
Gewagt.
Das sage ich allein aus dem Grund, weil wir Freitag dann vielleicht schon ein anderes Spiel spoilern können, was erst nächste Woche erscheint.
Wenn es klappt.
Ja, genau.
Das war der erste. Ach so.
Ja, du weißt welches. Aber wir wollen die Überraschung ja nicht vorwegnehmen.
Ja, ist aber auch nicht so spannend, ne?
Also ich bin schon gespannt drauf.
Ich weiß, dass es doof wird.
Wir reden über Aliens Colonial Marines, falls ihr fragt. Jetzt.
Ich bin Colonial Marines ausgesprochen. Ich will ja nicht klugscheißern.
Hat leider keiner verstanden, weil du so leise genug hast.
I don't want clever shitting.
Colonial Marines, oder was?
Mhm.
Ja, naja.
Ich weiß das übrigens auch nur, weil ich öfter Game Trailers gucke.
Ja.
Man passt ja auch mal auf.
Ich dachte, das Colonial käme jetzt wenigstens von Battlestar Galactica.
Eben,
oder so, die Colonial One.
Ja.
Was ich aber guck ich auf Deutsch. Ja.
Aber auch da heißen sie auch Colonial One. Du Pappnase.
Dann fickt euch.
Da reden sie auch von Caprica und ähnliches und nicht von Caprica.
Doch.
Oder sagen sie bei dir auch, das ist ein Battlestar?
Nee, aber sie sagen tatsächlich
Galactica. Galactica? Ja, ist immer unterschiedlich. Also ich glaube, das ist wie bei, also ich gucke es ja auch gerade auf
sagen
Deutsch.
Sie sagen auch Colonel Admiral Adama und nicht Adama.
Nee, Adama sagen sie im Englischen auch, aber sie sagen zum Beispiel auch der XO.
Stimmt.
Das ist der Executive Officer oder so. Ja, das sagen die auch so.
Einmal mehr kann man erwähnen, dass Battlestar Galactica eine geniale Serie ist. Ja.
Ah, oh immer mein Gott. Wieder. Oh mein Gott, ich hab's jetzt wieder von vorne angefangen, bin wieder bei Folge 2.
Okay. Berechte ich nicht noch nie, noch das zu sagen. Ich hab wieder von vorne angefangen, ich bin bei Folge 2.
Ja.
Ich meine, wenn du jetzt stimmt. Einfach dann nicht mehr weiterguckst, dann hast du nicht nochmal von vorne angefangen.
Ja, da hast du recht. Aber ich habe trotzdem nochmal angefangen. Und es ist einfach cool. Wobei man sagen muss, viele Sachen, die cool sind, zum Beispiel auch der Soundtrack und die Musik, die werden halt im Verlauf der Staffeln besser. Und die erste Staffel ist so eigentlich so ganz nett, aber.
Hast du auch die Filme nochmal? Also es gibt ja diesen Pilotfilm, der jetzt einfach, eigentlich zwei Filme sind, der drei Stunden geht. Hast du den vorher nochmal geguckt?
Ja, genau. Den habe ich schon
geguckt. Muss man
den habe ich aber in zwei Hälften geguckt, also 290 Minuten.
Bietet sich auch an.
Genau. Ja, ist sonst ein bisschen, zieht sich auch ein bisschen.
Eine Pause zwischendurch auch, glaube ich. Also du merkst, dass der erste vorbei ist.
Also ich habe ja diese Battlestar Galactica komplett Blu-ray-Box. Da ist halt der Film auch in so zwei Abschnitten drauf.
Ist da auch Razer mit bei?
In der Box? Da ist auch Razer dabei und da Plan ist auch der Plan dabei. Und der Plan kann man als erstes verbrennen.
Ich finde es ein bisschen schade, ne, bei Battlestar Galactica.
Das heißt übrigens Colonial.
Lalala Galactica. dass diese Filme halt, diese erste Film halt dann doch noch ein bisschen so plätschert und nicht ganz so mitreißt wie dann nachher die Serie. Das heißt, du musst immer, wenn du das Leuten empfiehlst, immer sagen so, du musst jetzt den Film gucken, der geht zwar drei Stunden, die du leider irgendwie ein bisschen durchstehen musst, aber danach wird es richtig geil.
Das muss man aber sagen, hast du ja eigentlich bei fast, nicht mehr so oft in jetziger Zeit, aber bei vielen Serien, so ob du so irgendwie so die alten Star Trek-Serien oder so Next Generation ich muss überlegen, gerade aktuell, eigentlich fangen jetzt alle Serien ziemlich geil an, wa? Also das
muss man sagen.
Geht
wir
nicht
haben
mehr
so Cliffhanger-Prinzip einfach.
Das war ja so schnell vorbei.
Das Cliffhanger-Prinzip ja gut auf die Fahne geschrieben auch immer. Also auch Game of Thrones, die erste Folge, so endet ja gleich so, dass du irgendwie weitergucken willst.
Ja, ich überlege gerade, das ist wirklich scheiße, aber das war früher halt, war das so üblich, dass man gesagt hat, so in der ersten Staffel ist so Figurenfindung und die Leute wissen nicht so richtig, was sie machen sollen und erst mal mit der zweiten und dritten. Also ich glaube, das ist sowas, das passt zum Beispiel so für Stargate, für die Serie und da so die diversen Spin-Offs. Aber so bei heutigen Serien stimmt schon. Es ist eigentlich sowas wie 24 ist die erste Staffel die beste.
die zweite ist noch ein Tick besser.
Nee, nein, leider nicht. Mr. Scheißmeinung.
Na komm, also mit der Meinung stehe ich bestimmt nicht alleine. Du kannst mir sagen, dass aber dritten die Serie voll scheiße wird. Ja. Aber dass die zweite noch ein bisschen besser ist als die erste, die Staffel.
Finde ich nicht. Aber die zweite ist doch die mit dem Drogenkartell, oder?
Nee, die zweite ist die, guten Morgen.
Ja. danke.
Die mit dem Atombedrohungsanschlag-Ding da. Was ja einfach so eine perfekte Steigerung ist im Vergleich zur ersten Staffel. Da geht es halt nur um seine Frau irgendwie, so eine Entführung. Ein bisschen noch um den Präsidentschaftskandidaten da. Im zweiten Teil ist der Präsident. Es geht halt um viel mehr Menschen so. Das ist einfach nochmal die perfekte Steigerung für eine Fortsetzung.
Ja, aber das wird dann auch alles so später. Das ist ja dann halt auch viel zu schnell verschossen, dieses Pulver. Weil
in der
das Problem,
Staffel?
Was. Ja, nee. Was. Naja, Moment, in der zweiten nicht. Aber das Problem ist halt, du fängst schon mit einer Atombombe an in der zweiten Staffel als Thema. Und deswegen in der nächsten Staffel.
Wie willst du das denn noch eskalieren? Das Günstige aber in 24 ist einfach, du kannst immer ruhigen Gewissens sagen, guck dir die ersten beiden Staffeln an und lass es dann.
Ja.
Weil es ist nicht so, dass es da irgendwie eine übergeordnete Rahmenhandlung gibt, wo du jetzt unbedingt wissen musst, wie es mit Jack Bauer weitergeht.
Vor allem, es wird ja immer beschissener für Jack Bauer.
Ja, eben. Ja. So. Ich meine, ich muss sagen, ich fand die dritte auch noch ziemlich spannend, weil ich so ein Bioterrorismus und so, das ist schon immer ganz hart. So,
das ist ja ganz lange in dem Hotel, wa?
Es hat nochmal so seine eigene Härte, aber die ist halt auch schon völlig unlogisch. Und ab der vierten wird es dann echt langweilig, eigentlich.
So. Aber
die vierte, glaube ich, schon gar nicht mehr gesehen.
Nee, wir haben die
fünfte einfach. Ich hab alle gesehen. Die vierte ist natürlich geil, weil da halt eine Atombombe einfach wirklich explodiert.
Das passiert auch in der zweiten schon bloß draußen in der Wüste.
Ach so, genau, aber in der vierten in der Stadt. Also doch.
Bin mir gar nicht ganz sicher.
Doch. Da siehst du ja auch dieses, wo die da vor so einem Haus stehen und im Hintergrund dann der Pilz und so. Also
das aber es wird schon alles so absurd irgendwie in der vierten. So. Und in der fünften, also habe ich nicht mehr geschafft, die zu Ende zu gucken. Das war mir einfach zu öde.
Ich weiß nicht, ob die fünfte, aber das gab ja insgesamt, glaube ich, acht, glaube ich, oder waren es sieben?
Acht.
Also dann wird er ja nach China verschleppt und dann wieder zurückgetauscht. Und
das Schlimme ist halt, wie viel Scheiße kann einem Menschen nur passieren?
Und er schluckt das halt immer alles. Also er ist immer so nach dem Motto so irgendwie, schade, dass ich nur ein Leben habe, was ich mir mein Land opfern kann und so. Das ist ein bisschen kacke, dass um ihn herum wirklich auch so niemand so, selbst eine Chloe, die ist ja in jeder Staffel so irgendwie menstruell angepisst. Also die hat ja sowieso so eine Stimme wie ich jetzt, diese Nasale. Aber die ist halt auch immer quengelig. Ja. Und das ist so.
Stimmt, ich musste kurz überlegen, wer das ist. Das ist ja auch schon ein bisschen her bei mir.
Das ist diese Computertante. Sein Händler oder so, die Computertussi, ja.
Ja, stimmt.
Die dann später auch noch wieder irgendwelche Typen hat, die dann wieder irgendwie wieder Sicherheitslücken reinbringen und wieder Verräter sind. Und, oh Gott.
Stimmt, ja. Hm,
naja. Das habe ich zum Beispiel schon so gehasst bei so manchen James-Bond-Filmen, wie zum Beispiel Stirb an einem anderen Tag, wo, weißt du, auch wieder so James Bond eben wieder die Welt rettet, so am Anfang gefangen genommen wird von Chinesen, und kommt M an und sagt so, wir haben sie ausgetauscht gegen vier andere chinesische Gefangene, der Preis war viel zu hoch, wir hätten sie da verrecken lassen überhaupt, warum haben sie ihre scheiß Zyankali-Kapsel nicht genommen?
Wenn ich dann ausgesehen hätte, die Raul Silver, Mama!
Weil ich nicht wollte, das ist immer das Beste, wie bei Captain, wie bei Team America. Für den Fall einer Gefangennahme haben wir das hier. So ein Hammer. Ja, voll. Nee, muss man schon sagen, dass man bei Battlestar Galactica vielleicht sich so ein paar Folgen gönnt. Also die ersten, man sollte, glaube ich, die meisten Serien so nach den ersten 5 Folgen beurteilen und nicht nach der Pilotfolge.
Ja, vielleicht, ja.
Ich habe jetzt am Montag zum Beispiel gesehen, diese neue Serie House of Cards mit Kevin Spacey, über so aus der Parteilandschaft in Amerika. Super geile Serie. Auch von David Fincher, also auch dem Typen, der jetzt ja auch letztes Verblendung gemacht hat und noch so ein paar andere coole Sachen.
Social Network.
Alien 3, oder? War das nicht auch?
Ja, eher? Ja. Ja, ja. Ja, gut, war noch am Anfang seiner Karriere. Aber ja. Alien 3 immer noch ist okay.
Ja, kann man sehen. Aber ich meine, wie gesagt, andere Serien sind halt so, da könnte man eher drüber streiten. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, also Boardwalk Empire. Hat bei mir nie so gezündet.
Also ich muss sagen, ich habe auch in der 6. oder 7. Folge der ersten Staffel auch jetzt so pausiert. Also ich habe momentan absolut nicht den Nerv, das weiterzusehen.
Dann guck Gangster Squad im Kino. Darf ich hier nochmal ausdrücklich empfehlen.
Ja, im Gegensatz zu...
Naja gut, The Last Stand. Weißt du, wenn du Arnie-Fan bist, dann guckst du den trotzdem.
Ja.
So, der ist jetzt wirklich nichts Dickes. Also wäre Arnie nicht dabei, so wäre es nicht sein Comeback, dann wäre das halt irgendein Quatschfilm, der wahrscheinlich auch nur auf DVD entschieden wäre. Aber
finde auch, sein Comeback ist eigentlich Expendables 2, auch wenn das nur eine kurze
Rolle ist. Ja, klar, so, das war schon der Comeback-Teaser. So. Ja. Aber es ist ja nun mal sein einziger richtiger Film, wo er die Hauptrolle spielt. Aber er taucht eigentlich auch zu wenig auf. So. Es ist noch gar nicht so richtig Arnie. Man könnte das eigentlich besser verbinden, dass er alt ist und trotzdem noch irgendwie Arschtritte verteilt.
Ja.
Funktioniert alles noch nicht so gut. Also ich bin da jetzt, warte gespannt auch auf andere Filme, so wo er das auch wirklich besser darstellt, wie bei hier The Tomb halt mit Sylvester Stallone, wo die auch wirklich ein bisschen alt aussehen. Grauer Bart und so ein bisschen Haare nach hinten, irgendwie graue Haare. Aber Gangster Squad muss ich nochmal doch deutlich empfehlen, wenn man Bock hat, einfach auf so einen coolen Actionfilm der alten Schule, der auch so in den 40ern spielt. Mhm. Also es ist kein Film, der irgendwie jetzt einen krassen Tiefgang hat, so kein neuer Pate oder so, kein neuer Untouchables, sondern einfach der von vorne bis hinten irgendwie so Männer-Action liefert. Ja? Wirklich coole Typen, die irgendwie gegen das Böse vorgehen und das auch natürlich immer auf harte Art und Weise, also außerhalb des Gesetzes, so ist ja die Geschichte dann auch ein bisschen angelegt. Und es hat auch einfach ein gutes Tempo vom Verhältnis zwischen Action und dann noch Handlung und coole Szenen. Sean Penn ist ja auch geil. Aber Josh Brolin und Ryan Gosling natürlich auch total super. Emma Stone fürs Auge, ganz klar.
Ja, die ist also, ja andauernd immer so. Also Emma Stone und Ryan Gosling sind auch schon so oft wieder.
Ja, das zweite Mal für Love. Ja. Und jetzt bei dem Film. Und ich dann weiß, sonst gibt, bei keinem Film.
Aber ja, ich weiß, ich meine, okay, die Kombination ist, aber Emma Stone ist so eins von diesen Gesichtern, was Gefahr läuft, dass man sie sich übersieht, sage ich nur. Ja, also den Eindruck, dass Emma Stone immer sehr oft gecastet wird.
Schon, zumal sie nicht ganz so vielseitig auftritt, wie jetzt zum Beispiel so eine A.B. Adams, weißt du, die in jedem Film irgendwie eine ganz andere Rolle spielt.
Ja. Also
sie ist ja unendlich vielseitig. Aber Emma Stone ist halt immer so ein bisschen, ja, das niedliche Kleine, auch brave, naja, mehr oder weniger brave Liebchen. So.
Na, Amy Adams ist für mich immer so, dass die alte Frau, die aussieht wie ein junges Mädchen, also wo so die Legalisierung für Pädophile. Weißt du? Weil man die so, ich meine, die ist genauso alt wie ich, die ist Mitte 30. Sieht aber immer noch so wie bei Enchanted oder so aus, so wie, naja, könnte auch 19 sein oder 18 oder 17.
Ja, den Gedanken hatte ich jetzt noch nicht, der würde mir eher bei Ellen Page kommen, aber.
ja, die ist auch so ein guter Kandidat.
Aber ansonsten ist sie halt super vielseitig.
Ja.
So, und Emma Stone ist halt immer süß, einfach. Aber trotzdem, cooler Film. Also ich hatte einfach von vorne bis hinten richtig Spaß. Der bringt dir alles, was du irgendwie so als Action-Fan haben willst.
Kann das sein, dass wir gerade so eine komplett neue Generation so von heißen Ischen haben? Die so, wenn du sowas wie Mila Kunis, Emma Stone, Naja, Ellen Page ist da noch nicht in der Liga mit drin.
Ja, die ist, der hat einen anderen Status einfach.
Ja. Und dann ist ja auch die Frage, zählst du noch mit zu Anne Hathaway und Emily Blunt und so,
wie Chanel
und so? Alle unter 30, so diese Liga. Weil so in dieser 30 bis 40 Liga wird es dann dünn und dann kommen plötzlich wieder so die ganzen Julia Roberts, Angelina Jolie und
ja,
als ob immer so 10 Jahre Pause.
Aber klar, wir haben schon ein paar neue Jüngere, die sich ja auch erstmal etablieren müssen, bevor du die dann so wahrnimmst.
Als Mittelfeld zum Beispiel Kate Beckinsale und natürlich hier ja, unsere Mila Jovovic.
Ja gut, Mila Jovovic wird ja auch nur von Resident Evil, sagen wir mal, rein vom Star-Status her, vom B-Movie-Faktor irgendwie ferngehalten, obwohl die Filme ja totaler Quark sind.
Die wartet noch auf das fünfte Element Teil 2. Das sechste Element dann.
Vergeblich.
Ja.
Dabei könnte die eigentlich mehr, die hat ja auch in anderen Filmen schon mitgespielt.
Ja, das ist halt immer noch unsere Spezialkompetenz bei Area Games. Einfach so diese...
Über was anderes reden als Videospiele?
Ja. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn uns die Spieleindustrie einfach immer nur so eine gequirlte Scheiße vorsetzt, ja, dass wir uns nach anderen Hobbys umsehen.
Gequirlte Scheiße wie Dead Space 3?
Nein, wie
oder wie Ni No Kuni.
Nein, ja, Johannes, was kannst du denn noch so erzählen, außer so Ni No Kuni? Ich höre, dich verlässt die Lust, Ni No Kuni weiterzuspielen.
Naja, das ist ein bisschen so, ich habe
9 von 10?
Ich weiß, ja, auch schon.
Wir wollen gar nicht die Wertungsdiskussion anfangen, aber
es ist ja
ein Spiel, wo man weiß, so 60, 80 Stunden sollte man.
Also, das hat ja ein User auch schon geschrieben, es ist relativ viel Kritik auch in meinem Test für eine 9 von 10. Womit er auch recht hat, aber es ist ja auch oft so, wenn du halt ein sehr gutes Spiel hast, dass du so
kleine Details
dann erklären musst, warum es zum Beispiel keine 10 hat oder so. Ja? Aber dass du kleine Details irgendwie hervorhebst, die dich dann so ein bisschen stören. So. Also, das hat zum Beispiel auch mein Skyward Sword-Test irgendwie ausgemacht. Und, klar, Ni No Kuni, da muss man halt bedenken, es ist wirklich ein Rollenspiel der alten Schule, ne? Also ein japanisches Rollenspiel. Also du gehst halt durch die Gegend und machst so deine Kämpfe. In der Welt gibt es nicht viel zu tun, so auf der Oberweltkarte, und dann gehst du in die Städte und da quatschst du mit Leuten. So, und ich finde, das ist vielleicht so ein persönliches Problem, was ich damit habe, was ich auch im Test erwähnt habe. Es erinnert mich halt optisch auch so sehr an Zelda irgendwie und an eben auch diese Spiele in der Hinsicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe zu wenig zu tun in der Welt, ja. Also ich kann schlecht mit der interagieren. Du hast so eben diese Rätsel auch mit diesem Herz schenken und Herz wiedergeben, dass du Leuten, die irgendwie ein gebrochenes Herz haben, den Enthusiasmus fehlt, den holst du dir von anderen Leuten, die so übereifrig sind irgendwie und schenkst den denen dann wieder. Das ist halt alles so auch auf Autopilot, ja. Das wird dir immer alles ein bisschen vorgekaut. Und die könnten mit diesem ganzen Zaubern, die er so hat, der kleine Junge, könnte man so viel anstellen, auch weil du ja extra noch so ein Zauberbuch hast in diesem Spiel, was ja super cool ist. Und da fand ich, ist es ein bisschen schade. Also man muss sich wirklich darauf einlassen, dass es eben diese alten Stärken sind, die ein japanisches Rollenspiel hat. Das erzählt diese Geschichte eben durch die Gespräche und ein paar Zwischensequenzen und du hast ein cooles Kampfsystem. Und das ist, Florian ist ja da auch super begeistert, und das Kampfsystem ist auch eben wirklich geil. Das macht eben einen Großteil des Spiels aus und das macht auch einfach Bock. Und was?
Also ich fand die Demo, ich habe nur die Demo gespielt, weil irgendwas muss da ja anscheinend doch dran sein in dem Spiel, weil wie gesagt, ich war gar nichts da, wo ich sagen könnte, okay, das interessiert mich jetzt, das will ich jetzt.
Ja gut, mich interessiert es natürlich sowieso als Ghibli-Fan, ne? So,
ja, natürlich, ich es auch gerne, aber ich habe nichts gefunden, was mich jetzt
also so bei der
gereizt
Demo,
hat. Also
bei der Demo war ich
völlig persönliche Sache.
Noch jetzt, extrem begeistert, auch natürlich von der ganzen Optik, so weil es ja überbordend schön aussieht, so von der Farbgebung auch, was ja viele auch gar nicht so hinkriegen in dieser Qualität. Dass es wirklich, ja, pittoresk aussieht. Kannst du ja gar nicht anders sagen. Ach,
wie Journey. Egal, wo man hinguckt, immer ein Bilderrahmen rum.
So in etwa.
Ja.
Das sind dann auch wieder so Kleinigkeiten, die mich dann vielleicht stören, sind dann solche Sachen, dass du kommst dann so in die Dungeons, also sagen wir jetzt mal so ein Wald oder so, fassen wir jetzt mal als Dungeons irgendwie zusammen. Und das ist halt in einer gewissen labyrinthartigen Struktur aufgebaut, aber es sieht halt alles gleich aus. Es sieht super schön aus, es hat so seine Kulissen, aber es ist wie bei Devil May Cry. So, diese Gegenden sind total austauschbar. Du hast jetzt nicht wirklich das Gefühl, du gehst durch einen Wald, der irgendwie dich irgendwo hinführt und dann da eine Lichtung an einer besonderen Stelle ist oder so. Es ist halt einfach nur dieser Aufbau und die gleiche Kulisse, so ohne dass sich das wirklich entwickelt. Aber das ist.
Es wirkt so synthetisch, nicht so gewachsen
wie genau, bei genau.
Skyrim oder
wenn
so.
Also für den jeweiligen Ausschnitt schon.
Ja.
So, aber im Gesamtbild sieht es halt dann einfach so künstlich aufgebaut aus. Andererseits ist es dann, wirkt es nicht ganz so willkürlich wie bei Devil May Cry. Also hast schon das Gefühl, es wurde halt so in einer gewissen Struktur aufgebaut, die dann nicht so absolut zufällig wirkt oder irgendwie dem Gameplay untergeordnet ist. Aber das finde ich immer ein bisschen schade. Andererseits denke ich dann auch so, naja, so war es halt früher auch in den japanischen Rollenspielen. Aber es ist vielleicht ein bisschen unmodern. Und da hat das Spiel so ein bisschen seine Probleme auch, was die Erzählweise angeht. Dass einige Dialoge halt, also erstmal wenig Dialoge wirklich vertont sind, was ja schade ist. Weil die auch sehr statisch ablaufen, zum Teil. Und es da wenig Mimik und Gestik gibt. Und gerade die Vertonung eigentlich super gut ist. Gerade auch für diesen Sidekick, das Tröpfchen. Da, der einfach super hässlich aussieht, aber total cool ist, weil er einfach rotzfrech ist.
Weil eine Lampe an der Nase hat.
Und das, genau. Aber das macht ihn nicht lustig, das macht ihn nur hässlich. Ja. Aber er ist halt trotzdem witzig. Und das sind so kleine Sachen, die dann immer ein bisschen das Spiel auch ein bisschen altmodisch wirken lassen. Aber es hat halt trotzdem seinen Zauber durch diese Geschichte eben, die auch mal einfach eine schöne Abwechslung ist. Der sucht eben nach einer Möglichkeit, seine Mutter zu retten, die irgendwie am Anfang dann am Herzversagen stirbt, weil sie ihn gerettet hat vorm Ertrinken aus dem See. Und wie gesagt, das Kampfsystem rockt, weil das einfach so eine geile Mischung ist aus Echtzeit und dann gleichzeitiger Überlegung immer. Also du musst sowohl geschickt vorgehen, als auch immer deine Taktik parat haben, wie du die Figuren einsetzt. Und das gibt denen eine ziemlich heiße Spannung, muss man sagen. Und dann hast du natürlich gerade auch für Pokémon-Fans immer diese Monsterzucht. Ne? Du findest ja deine Vertrauten da in dem Spiel. Und davon gibt es ja an die 200. Du kannst sie ja nachher auch von den Gegnern in deine Kreise holen. Und das macht schon Bock, die dann alle zu finden und aufzuzüchten, weil die auch immer irgendwas anderes können und so.
Haben die dann einfach nur neue Fähigkeiten oder auch dann wie Pokémon so gar komplett neue Optik? Oder wie das?
Die sehen schon anders aus und haben auch andere Fähigkeiten.
Also wenn sie aufleveln, okay.
Genau.
Und ich dachte das nur so, hey, ich kann jetzt Zauberstufe 3.
Genau, und also die steuerst du ja im Kampf ja auch direkt. Also du musst auch viel damit arbeiten, diese ganzen Figuren zu wechseln, was dann nachher auch schon fast ein bisschen überfordern kann. Aber das macht eben den großen Reiz aus, diese beiden Sachen in Verbindung dann mit dieser großen, mit dieser geilen Optik, meine ich, und dem super geilen Soundtrack. Muss man dazu sagen. Deswegen kann man da auch eine 9 von 10 draus machen. Kann man einfach mal so sagen. Obwohl mich jetzt so, diese persönliche Begeisterung, die ich sonst oft mit reinbringe, hat mich jetzt gerade noch nicht so erfasst. Muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, auch der Florian ist ja irgendwie super begeistert. Der hat sich ja dafür extra eine PlayStation 3 gekauft.
Das ist wahre Liebe,
ja. Ja. Aber ich habe ja noch gespielt, als Gegenprogramm kann man praktisch sagen, Dragon Age.
Ja.
Habe ich jetzt endlich angefangen auf dem PC, auf meinem Laptop. Spiele ich immer, wenn ich es denn mal jetzt hier, wenn ich in Berlin bin und es dabei habe. Auch sehr schick.
Was hast du angefangen? Welche Charakter? Das hast ja 6 Origin Stories oder so? Oder
genau, sieben? Ich hab das früher schon mal angefangen, da habe ich mit einer Elfin gespielt im Wald und jetzt habe ich Magierin genommen. Mhm. So Menschenmagierin.
Finde ich cool.
Das ist,
weil ich bin immer Krieger, oder?
Ja, und ich habe jetzt überlegt, weil ich wollte eigentlich auch, falls jetzt dann der dritte Teil irgendwie auf der nächsten Konsolengeneration rauskommt und das vielleicht dann noch irgendwann nochmal zusammenhängt, ich wollte ja eigentlich auch den zweiten tatsächlich dann noch nachholen. Beim zweiten ist es, glaube ich, relativ festgelegt, was du spielst, ne? Was für eine Figur.
Ich meine, also ich gab so die Tage für einen Zehner auf Xbox Live irgendwie so. Ich hatte es wirklich mit damit überlegt, mir das noch halt auch für Zehner kannst du es mitnehmen. Ich habe mir dann halt die Trailer angeguckt, das war irgendwie sehr actionreich, war die Suche nach diesem Champion, den sie da.
Ja.
Ne? Und irgendwie dachte ich so, nee, also es soll ja nicht ganz so gut gewesen sein oder kein so würdiger Nachfolger gewesen sein. Ja,
das Problem ist halt, wie so ein Intermezzo.
Du hast dann auch gar keine richtige epische Story, da bist dann, kommst du dann in diese Stadt zurück und musst dann so deine Ehre wiederherstellen, ja, das Haus Champion aufbauen und sowas.
Aber da finde ich zum Beispiel.
Und da hast du halt immer so Nebenmissionen, wo sie das so MMO-artig machen. So, du findest mal dieses Ding und dann gehst du in so ein abgeschlossenes Gebiet, in so ein Haus zum Beispiel, tötest da 20 Gegner, findest das Item, gehst wieder zurück, dann kriegst du die nächste Mission, musst wieder in ein anderes Haus, was innen genauso aussieht wie dieses Haus. Also du merkst, dass da sehr viel so Fließband
dafür sind die Kämpfe wohl super geil. Also das Kampfsystem ist nochmal ein bisschen überarbeitet für den zweiten Teil, so nachdem
was ja, so ich davon weiß. Mehr Messeffekt halt.
Und also. Dadurch wurde sehr cool. Und das ist eben auch genauso wie bei Nino Kuni, weißt du? Wenn die Kämpfe an sich Spaß machen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du so irgendwie eintönige Quests hast. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch ein gutes eine gute Sache, die einfach für auch Tests spricht, weil du dich dann vorher einfach auf solche Sachen einstellen kannst. Wenn du jetzt weißt, dass Dragon Age 2 nicht Dragon Age 1 irgendwie nochmal ist, in irgendwie noch schöner und geiler und genauso umfangreich, sondern einfach merkst, das ist so ein Intermezzo, so ein Spin-off eher für diese Geschichte, dann kannst du das vielleicht als solche, glaube ich, auch eher genießen. Hast du denn Dragon Age 1 gespielt?
Ja.
Auch aber durch?
Ich habe nur einen Durchgang als menschlicher Magier. Weil als ich bis zweite
Magier.
Ja,
ich wollte jetzt einfach mal Magier nehmen. Wie gesagt, ich denke eigentlich im zweiten, dass du da irgendwie relativ festgelegt bist auf einen Krieger oder so.
Die Diskussion
sowas.
Hatten wir schon bei Skyrim, glaube ich, das letzte Mal.
Ja, hattest du da auch einen Magier?
Da hatte ich auch Magier und so ein Hybrid.
Ja.
Und man spielt das halt fast immer, wie du das auch sagst, weißt du? Und das kann ich irgendwie, wenn ich dann wieder irgendwie Dark Souls spiele oder so, oder Diablo, dann spiele ich das wahrscheinlich auch mit einem Krieger oder so. Obwohl ich Diablo 2 tatsächlich auch mit einer Magierin durchgespielt habe. Es ging gut ab. Und ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan von starken Frauenfiguren, deswegen bastle ich mir in solchen Spielen auch manchmal einfach eine Frau.
Toll.
So, aber da merkst du halt bei Dragon Age, das ist einfach so inhaltlich so super geil ausgearbeitet, ja. Also es macht einfach Spaß, sich immer diese Gespräche anzuhören, weil das hat so eine Echtheit einfach, weil das auch so roh ist, nie ist das so völlig geschliffen oder banal. Das ist oder
eher so Dark Fantasy teilweise schon, ja.
Dass du so belangloses Zeug daherredest, sondern es hat wirklich irgendwie dann auch gleich so eine emotionale Kraft, die du dann mitnimmst.
Ja, erst recht, wenn du dann, wie heißt du, Morrigan?
Ja. Morrigan,
ja. Die Hexe. Da triffst, dann wird es richtig und schön.
So von der Spielmechanik passt das natürlich auch alles so. Ich finde auch den, ich spiele es ja extra auf dem PC, damit diese Kämpfe da, damit man die auch in der Taktikansicht spielen kann. So, auch wenn ich es mir auf leicht stelle, weil ich irgendwie bei so einem umfangreichen Spiel jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in den Arsch gefickt werden will. Das dauert ja dann gleich wieder ewig und Dragon Age soll ja auch relativ schwer sein. Aber es passt natürlich auch so super, weil ich gerade ja Game of Thrones geguckt habe, die erste Staffel. So, und da natürlich super angefixt bin und man irgendwie auch merkt, dass sie bei Dragon Age wahrscheinlich auch aus den Büchern da sich haben inspirieren lassen. Also es passt teilweise von der Story zu gut. Irgendwie, da gibt es halt bei Game of Thrones gibt's die weißen Wanderer, die hinter der Mauer sind und hier gibt es halt die dunkle Brut, die da irgendwo noch im Hinterland lauert und die kommen jetzt auch langsam dann zum Vorschein. Also das ist schon nicht so ohne.
Am Ende gibt es ein kleines Kind, was dir sagt, dass es schon immer so war, dass die dunkle Brut kam. Alle 50.000 Jahre. Und dann hast du die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Toren. Und dann werden alle Wege in Dragon Age zerstört. Dann kann keine Kutsche mehr fahren. Und jeder muss in seinem Dorf bleiben.
Verstehe ich alles nicht. Spoilerst du mir das jetzt gerade?
Ja, so. Das ist ja schön. Aber wie gesagt, ich fand zand Beispiel, ich habe da lieber die Konsolenfassung gespielt, weil dieses, wenn man da zu sehr rauszoomt in dieser taktischen Ansicht, dann sieht es ja schon wieder fast aus wie Baldur's Gate jedenfalls.
Das finde ich aber ganz cool. Ich spiele das ziemlich oft aus der Draufsicht.
Ich mag das immer so nah wie möglich dabei sein. Wie gesagt, ich fand auch immer noch ein Spiel, was leider nie so richtig Schule gemacht hat und schon gar nicht so viele Fortsetzungen bekommen hat, wie es verdient hat, eben Spellforce. Spellforce 1 und 2 auf dem PC, tolle Spiele. Einfach diese Mischung aus Fantasy, Echtzeitstrategie, aber halt trotzdem auch einer normalen Über-der-Schulter-Perspektive. Dass du einfach so normal durch die Welt laufen konntest und dann so deine Dörfer so aufbauen, so mit diesen Produktionseinheiten, so für verschiedene Arten von hier Bogenschützen, ähnliches und Ressourcenmanagement. Aber das konntest du alles aus dieser Third-Person-Perspektive auch machen. Und wenn du dann so deine 50 Bogenschützen hattest und deine 20 Soldaten, dann bist du mit denen halt, konntest auch rauszoomen, aber du konntest auch einfach so mit denen zusammen in die Schlacht ziehen.
Ja, ich fand die Idee schon damals super geil, so, aber ich hatte nie den Rechner dafür.
Also ja,
jetzt ich warte auch immer noch auf ein Spiel, wo du wirklich mit deinen Soldaten einfach in die Schlacht ziehst und in der Schlacht mitkämpfst.
Ja,
und weißt du, nimm einfach mal Medieval wird es ja ausgesprochen, genau. Und versuch dann so einen Soldaten einfach so selbst zu steuern, wie in so einem Actionspiel.
Das wäre doch der Hammer. Du das auch machen
kannst. Oder so Mittelalter-GTA. Das wäre nochmal so ein Traumspiel. Wirklich. Also so wie Red Dead Redemption, halt einfach nur im Mittelalter. Und dann noch mit Schlachten.
Du kannst das bei Vikings machen.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt das
Vikings. Ja, aber Vikings ist ja auch nicht so das geile Spiel.
Naja, ist aber auch nicht so das schlechte Spiel.
Nee, also, aber es ist mir noch nicht geil genug.
Ja, es ist auf alle Fälle besser als die Echtzeitstrategie bei Brutal Legend, die daran so ein bisschen erinnert.
Ja, gut.
Aber, ja. Also, wenn wir mal auf PC jetzt kommen.
Brutal Legend.
Eventuell, ja.
Fette Massenschlachten, das wäre es nochmal.
Ja,
so mit dem Dark Souls Kampfsystem,
wo man so ein bisschen so mitkämpfen kann. So wie irgendwie damals im Intro, glaube ich, von Lost Odyssey oder so, wie das war. Ja, Nino Kuni, wie gesagt, okay, bei dir gerade leichte Ermüdungserscheinung.
Ja, momentan habe ich jetzt gerade nicht den Reiz, das so richtig weiter. Ich habe ja auch ein paar andere Spiele noch davor angefangen. Ne? Also so Batman muss jetzt noch fertig gemacht werden. Und naja, Dragon Age reizt gerade ein bisschen mehr. Es ist auch härter. Es gibt schönere Frauen.
Der coolen Synchronstimme. Wie heißt sie?
Morrigan.
Morrigan, genau. Wenn ich mich nicht irre, hat die ja die Synchronstimme von Cameron von Dr. House.
Ja, wenn ich spiele die auf Englisch gerade.
Achso.
Ich habe die mir bei Steam runtergeladen.
Verstehst du ja wieder kein Wort.
Nee, ich habe bei Steam runtergeladen. Da gab es scheinbar nur die englische Synchronisation mit deutschen Untertiteln.
Ja. Ist das nicht so, dass du das irgendwie bei Steam einstellen kannst und dass er dann irgendwie das deutsche Sprachpaket
darlegt oder so? Glaube ich. Kannst du die Sprache na, wissen? Bei, noch nicht also bei einigen Spielen jedenfalls wechseln.
Aber ich ja bin so ja jetzt auch ganz zufrieden damit. Also, das passt schon. Auf jeden Fall ein nettes Spiel, obwohl ich jetzt auch noch natürlich nicht irgendwie
ich glaube, die Mutter
so die vollends Begeisterung habe wie Kappi oder andere, die das Spiel jetzt schon besprochen, also damals getestet haben, ist ja nur auch schon ein bisschen älter wieder.
Im Original wird ja die Mutter von der Marigan von Kate Mulgrew gesprochen. Das ist ja die Captain Janeway aus Voyager.
Ach echt? Cool.
Ja.
Das passt.
Die hat dann in der im Dragon Age 2 auch noch ein bisschen größere Rolle.
Voila.
Ja, ist auch erstaunlich, wie so diese Attacke erst kommt und jetzt langsam habe ich das Gefühl, ich kriege gar keine Luft mehr. Ja? Vermutlich laufe ich gleich blau vielleicht an.
Redest du denn einfach weniger? Das wäre ja auch ein echter Segen für alle. Dann könnte nämlich Jan jetzt mehr sagen.
Genau.
Ich sage bewusst Jan,
ja,
ich denn sehr schön. Flugzeug ist nicht Schiff. Ein Helge Schneider Zitat.
Hast du sonst noch was gespielt bei Dragon außer?
Nö, ich glaube nicht. Nö.
Nö.
Nö. Oder? Nö. Nee, ich glaube nicht. Nö.
Handheld liegen gelassen, die Zeit?
Tatsächlich habe ich den nicht mitgenommen. Ich habe mich irgendwie mal bewusst dagegen entschieden. Ich hatte irgendwie keine Lust. Aber ich habe auch den Laptop da und spiele dann immer so ein bisschen Dragon Age. Also macht schon Spaß. Und irgendwie während der Autofahrten kommt man eh selten dazu, irgendwie zu zocken. Man muss sich ja immer mit den Leuten
unterhalten. Autofahrten oder so konnte ich nie wirklich so zocken. So Bahnfahrten geht ja noch, aber Auto...
Weil dir dann schlecht wird?
Nee. Eigentlich, ich fand immer dann halt, gerade mit dem 3DS kannst du es erst recht knirrig knicken.
Man kann so schlecht das Merkrad halten, ne?
Das kommt auch dazu.
Ja. Nee, weiß ich nicht. Hat gerade... Nö. Nö. Hat noch was gespielt? Nö.
Jo, Herr Smets, was haben Sie denn so gespielt?
Dead Space 2 auf jeden Fall bis jetzt nicht weiter.
Hast du?
Wegen diesem spontanen Podcast.
Oh, schade. Müsstest du nicht eigentlich arbeiten um
die Zeit? Also, warte mal. Wir hatten den letzten Podcast hatten wir am Freitag letzter Woche, weil das Mittwoch, das sind 4 Tage. Weil wir also in diesen 4 Tagen jetzt am Ende einen Podcast machen konnten, dass du Dead Space 2 nicht weiterspielst.
Ja, weil ich hatte zu tun. Es blieb nur für ein bisschen Skyrim am Wochenende.
Also noch mal wieder Zeit, aber eben...
Du hast die Methode noch nicht ganz verstanden, Jan. Ja. So wie wir das machen. So, wir spielen die umfangreichen Spiele mal an, damit man da mal drüber sprechen kann. So wie Dragon Age Origins oder Ni No Kuni, von denen von jetzt an nie wieder was gehört werden wird von uns. Und dann spielst du die Sachen, die ein bisschen kürzer sind, dann tatsächlich auch durch.
So wie Devil May Cry
oder Dead Space. Oder Devil May Cry. Oder Dishonored.
Ja.
Kann ich immer noch empfehlen, muss ich sagen. Doch im Nachhinein muss ich sagen, ist das ein Spiel, das mich doch sehr angetan hat.
Nee, wie gesagt, Skyrim weiter auf dem PC. Es sieht wunderschön aus und es wird noch bunter mit Mods und es ist nicht so düster und dunkel und in
weißt das du, was noch bunt aussieht? Skyward Sword! Um hier auch noch wieder so das Offensichtliche mit...
Oder also jemand meinte ja dabei, einen gewissen Vorspielzug, Fist of the North Star, Skyrim als Negativbeispiel zu.
Ach so, stimmt, siehst du, jetzt erinnere ich mich wieder, ich vergesse auch immer, weil ich im Suff sage. Ja, das Spiel ist natürlich super bunt, ach, gar keine Frage. Ist aber auch total witzig, dass schon wieder einige voll ernst genommen haben, ne, mit den Farben.
Echt?
So, als wenn ich irgendwie, naja. Ist auch egal. Also die Spiele sind nur alle keine Farbexplosionen, kann man wohl mal dazu sagen.
Nee, und da hatten wir ja nur gerade erst Metal Gear Revengeance da und also Metal Gear Rising Revengeance, was so aussah, als ob dem die Farbpalette ausgegangen ist.
Ja gut, Metal Gear war aber auch jetzt nicht unbedingt
immer eher so
Kutterbunter Franchise. Düster, also.
Ja, das ist ja alles stimmt. Wobei, so ja, grau und ehrlich. Ja, stimmt schon. Du hattest ja bei Metal Gear 4 zumindest auch mal so Wüstenlevel, die waren zumindest.
Aber ist ja auch eine schöne Abwechslung. Ich meine, dafür haben sie ja bei Devil May Cry ordentlich in den Farbtopf gegriffen.
Ja, das ist sehr bunt.
So, und bei Ni No Kuni auch. Also, wir waren ja auch in. Auch Dead Space 3 ist ganz offensichtlich bunter irgendwie als die Vorgänger, zumindest nach dem, was ich so mitbekommen habe.
Was wir heute hier gespielt haben, was ich dir ein bisschen vorgestellt hatte, das war natürlich auch bei. Im Büro muss man den Kontrast ein bisschen hochdrehen. Das ist eigentlich schon ein bisschen düsterer. Gerade die Innenlevel, die du da gesehen hast, wo wir da ein bisschen durch das Raumschiff gerannt sind. Da habe ich den Gamma-Wert schon ganz schön hochgedreht. Später kommst du halt auf den
Eisplaneten. Ich spiele doch aber nicht bunter. Wenn ich bei Ni No Kuni den Kontrast runterstelle, dann wird dann auch irgendwie keine Limbo-Depression
drauf. Naja, guck mal, du hast halt, wenn du in Innenlevel bist, dann hast du halt sowas wie diese Signallampen, Warnlampen oder du hattest natürlich jetzt auch gerade das Glück, dass gerade wo du zugeguckt hast, waren diese ganzen Feuerszenen mit dem ganzen Feuer. Das ist natürlich dann, sieht das immer ein bisschen heller aus.
Zumindest, also vielleicht darf ich mir da jetzt auch kein Urteil erlauben, aber bei dem, was ich jetzt gesehen habe von dem Spiel und auch von den Vorgängern, auch so bei den Charakteren, bei den Nebenfiguren, die sind auch alle bunter gekleidet. So, als wenn das irgendwie jetzt doch ein bisschen noch, also der Stil ist ja eigentlich gleich geblieben, aber trotzdem sehen die Figuren irgendwie weniger realistisch aus als in den Vorgängern. Ist ein bisschen wie bei, wie kann man das denn vergleichen? Ja, vielleicht, na, Infamous 1 und 2 jetzt zu vergleichen wäre ein bisschen gemein, weil da ist ja auch der zweite Teil wieder.
Ja, ganz schlimm wird's halt, wenn du halt auf sozusagen nach so 4-5 Stunden landest auf diesem Eisplaneten da. Und da bist du zwar auch wieder so in so verlassenen Forschungseinrichtungen und läufst dann wieder unter Tage viel rum, da ist dunkel. Aber wenn du raus musst, und das hatte ja Flo auch schon letzte Woche erzählt, wo du halt immer diesen blöden Countdown hast, dass du erfrierst, bis du dann die richtige Rüstung hast. Wenn du raus musst, es sieht halt so verdammt nach Lost Planet aus. Und ich mochte Lost Planet
überhaupt
nicht.
Freust du dich dann schon auf den DLC, der wieder einen neuen Eisplaneten bringt? Gerade dieser
Erfrierungscounter, der spricht ja auch gar nicht für Lost Planet. Nee.
Ja, aber die Tatsache...
Kannst du auch Thermalenergie einsammeln, damit du nicht
erfrierst? Es ist ja fast so, du hast ja dann diese Necromorph, die dann unter der Erde lang rutschen und dann immer so rausgeschossen kommen. So ähnliche Kreaturen gab es bei Lost Planet.
Und
halt ganz schlimm sind halt diese großen Endbosse, die diese Beutel, immer diese gelb-grünen leuchtenden Beutel haben, die halt so... es gibt ja auch so Gegner, die auf dich damit zurennen, dann explodieren die, aber bei diesen großen Gegnern sind das halt die Punkte, die du zerstören musst, die du abtrennen kannst und so. Und genau so war das bei Lost Planet auch, dass die Gegner so eine deutlich sichtbaren, farblichen Körperteile hatten.
Gut, das hast du aber schon bei Dead Space 1 auch gehabt jetzt.
Ja, aber das ist nicht so aufgefallen, weil die nicht so im Hellen waren.
Das ist eigentlich auch ein bisschen...
Gerade hier zum Beispiel dieses wurmartige Vieh, was in den Räumen drin ist, wenn ich das packt,
ja,
dann hast du auch immer durch
diese
Vorhebung gesehen,
wurde das ja, dann halt
so. Ja, ja, oder auch diese beiden, wie hießen sie Grunts, diese so, wurde die beiden Arme abtrennen, ja, diese fast unzerstörbaren Viecher.
Ja, aber niemand, auch du, wird bei Dead Space 1 sofort gedacht haben, boah, das sieht aus wie Lost Planet.
Definitiv
wenn du
nicht.
So eine Checkliste hast, so von Schnee, großen Monster, Trefferzonen, erfrieren und so, das ist schon ziemlich krass. Ja, und was halt doof ist, du hast halt diese Unitologen, die ja in Dead Space 2 auch schon langsam zum Thema gebracht werden. Das sind ja diese menschlichen Sektenanhänger, die halt unbedingt die Marker alle aktivieren wollen, damit wir alle schön Necromorphs wurden, weil das ist der Weg zum ewigen Leben. Zwar als so ein ekliger
Sabbat. Ja, Scheißtyp, der gar keine Pussy mehr klar machen kann.
Ja, ja.
Wer möchte denn so leben? Weißt du, hast du zwar so einen 2-Meter-Schwanz mit einer Klinge dran, aber
die Unitologen,
keiner drauf reiten.
Diese Unitologen möchten so leben und deswegen hast du halt sehr oft bei Dead Space 3, am Anfang geht das, hast du die als ersten Gegner quasi und dann auf dem Eisplaneten halt auch immer öfters so als Gegner und das sind halt einfach Leute auch so in so Thermalanzügen mit Nachtsichtvisier und Laserpointer, die sie auf dich
richten. Kann man die auch entkörpern?
Die kann man eher auch entkörpern, ja. Also, aber im größten Teil zieht sie da ja auch nur so auf die Brust oder so. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir das einbilde oder ob man die auch so enthaupten kann oder so. Aber ich
glaube, das ist mal gut, wenn du so die Hälfte des Kopfs wegschießen kannst, so ab dem Mund.
Yeah. Ich glaube, dafür
das sieht immer so erbärmlich scheiße aus.
Das ist was für Metal Gear Rising, glaube ich.
Ja, oder für Modern Combat.
Das stimmt. Das Problem ist halt, und das haben wir aber im Test auch schon geschrieben, es ist halt, es steuert sich halt dann einfach kacke, weil da würde halt so ein Deckungsfeature eingebaut, aber das wirst du ja auch gemerkt haben, der Isaac steuert sich einfach extrem träge.
Also ich habe gemerkt, dass du scheiße spielst.
Ja.
Aber dass es ein Deckungsfeature gab, habe ich noch nicht mal mitbekommen.
Nee, weil da gab es ja keine Momente, wo ich in Deckung gehen konnte. Aber du kannst dann später so
am bestimmten Vielleicht hast du auch unfähige Deckungsfeature.
Ja, nee.
Es gab auf jeden Fall Momente, wo du verreckt bist.
Ja. Das kommt ja noch hinzu. Du hast halt so oft Momente, wo immer Gegner nachspawnen und das gar nicht aufhört. Das finde ich zum Beispiel auch sehr doof. Ich kann mich nicht in Dead Space 1 oder 2 erinnern, dass es Sequenzen gab, wo einfach immer mehr Gegner kamen.
Vor allem, weil wir sagen müssen, dass einer der Hauptkritikpunkte bei Doom 3 damals war. So, ja. Dass einfach hinter dir wieder Gegner spawnen, so die von nirgendwo kommen können.
Genau. Und das ist halt da auch so. Die bauen zwar überall so diese Lüftungsventile ein und Lüftungsschächte, dass immer so halbwegs erklärt wird, warum die immer so von allen Ecken kommen, aber also ganz oft habe ich auch gesehen, wie die plötzlich so, also wie irgendwo hingebeamt worden sind. Und das ist halt einfach super nervig, weil du musst dann wieder, da gibt es dann wieder so einen Ort oder so, wo du so mehrere Ausrüstungsgegenstände sammeln musst und dann musst du dann die Treppe hoch, dann die Treppe wieder runter, dann mit dem Fahrstuhl dahin. Und dann musst du halt immer sehr weit hin und her laufen. Und die ganze Zeit über schmeißt das Spiel nicht mit Gegnern zu, mit diesen, oh, vor allem diesen blöden Necromorphs, die immer diese Explosionsbeutel haben, weil die immer diese die brüllen dich immer so scheiße an vorher, ja, also macht einen immer völlig irre. Du rennst
dann an deine Frau denken,
ja.
Die dich zum Essen ruft.
Was, ich kann jetzt nicht.
Futtersirene.
Nee, also das ist,
Das ist bestimmt wieder ein paar User vom Moped gefallen.
Da unser Podcast sowieso mal zu leise ist, dürfte das niemand erschreckt haben. Aber
Das ist dieses Mal werden die sich über die Sprachqualität ganz besonders freuen.
Ja, genau. Von Mr. hier.
Gehirn amputiert?
Ja. Nasen amputiert. Nee, also das ist so. Wenn dann natürlich, man muss ja sagen, mit den Wertungen ist so eine Sache, weil wie gesagt, mich ärgert mich immer im Nachhinein so ein bisschen.
Warum du dem keine 4 von 10 gegeben
hast? Dass ich Dead Space 2 eine 10 von 10 gegeben habe, ist so, wie das der dritte Teil von Herr der Ringe so viele Oscars bekommen hat. Weil eigentlich das so die nachgereichte Wertung für den ersten Teil ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir bis jetzt ist, aber findest du Dead Space 2 bis jetzt genauso gut wie Dead Space 1 oder eher schlechter?
Es ist zu unterschiedlich. Weil
es ist so, anders.
Es ist halt einfach mehr Action, es ist nicht mehr so viel Grusel. Es ist halt so eher dieser pure Schrecken, den du da halt hast, ohne dass du dich jetzt wirklich so gruselst. Also ich erschrecke mich halt eher, weil urplötzlich wieder ein Monster durch die Tür bricht.
Andererseits.
Und auch viel mehr Action-Szenen halt so. Viel mehr Monster. Wenn Jan redet. Und es ist halt, es ist nicht mehr so Space Horror.
Du hattest ja schon ein paar von so Quicktime-Events, oder? Wo irgendwas ganz Großartiges passiert.
Ja, dann des so. Öfteren.
Ja, genau. Das ist natürlich der große Unterschied zum ersten Teil, wo es sowas
fast gar nicht gibt. Ja, das ehrlich gesagt, die finde ich relativ scheiße.
Ja, die fand ich wiederum. Also, wenn die halt so spektakulär sind und du musst nicht viel machen.
Ja, aber.
Aber da ist wieder der Punkt, um deine Wertung vielleicht dann doch nochmal zu rechtfertigen. Wir sollen ja nur die Spiele auch wirklich immer nach dem betrachten, was sie sind. Klar hast du immer eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du die Vorgänger schon kennst oder es eben eine Serie wird. Aber wenn jetzt Dead Space 2, sagen wir mal, als Shooter, so wie er aufgebaut ist, funktioniert, vielleicht ein bisschen weniger Shooter als Gears, ein bisschen mehr Horror als Gears, aber ein bisschen weniger Horror als Dead Space 1 oder Resident Evil, weiß der Fuchs. Das dafür aber funktioniert und dann auch noch technisch höchsten Niveaus, weil das war ja eines seiner Argumente damals, ja, dass es auch so extrem rundgelutscht wirkt.
Also Teil 2 sieht wirklich noch verdammt gut aus.
So, dann passt das auch wieder, weißt du? Andererseits, na klar, reicht vielleicht auch eine 9 von 10 dann oder so, weil es eben
Genre
auch nicht so vorbringt. Aber genau, wenn es in dem, was es macht, halt so eine gewisse Perfektion erreicht, ist das ja trotzdem okay.
Aber es war halt so, der Dead Space 2 war halt so ein bisschen der perfekte Fanservice. Und man weiß ja, man muss ja die Action und sowas, dass man das ein bisschen eskalieren kann, ist ja in Ordnung. Guck mal, wenn man Terminator 1 und Terminator 2 vergleicht, ist natürlich Terminator 2 passiert auch viel mehr und viel, viel wuchtiger. James Cameron hat viel mehr Kohle zur Verfügung. Genauso ist Dead Space 2 auch, das ist viel opulenter. Aber Dead Space 2 hat halt so, das Grundkern-Gameplay ist halt noch da. Und es macht halt so einfach nach diesem Motto so, vieles größer und besser. Und manchmal auch actionhaltiger. Ja, ja. Aber halt nicht so viel verkehrt. Das macht nicht so viele Sachen kaputt. Und im Gegenteil, wie gesagt, allein die Idee, dass die ISS Ishimura im zweiten Teil nochmal kurz zu besuchen ist und so, das ist alles schon ganz cool. Aber natürlich im Grunde ist auch das Ende, also die letzten 20 Minuten von Dead Space 2 verhindern eigentlich auch eine 10 von 10 Wertung. Aber sei es drum, bei Dead Space
3 gibt's, noch nicht kanntest.
bei Dead Space 3 gibt es so viele Probleme, die auch neu sind. Und das ist halt nicht nur so dieses Ganze mit den DLCs. Also ich muss sagen, so, ja, dass es da am Anfang 7 Starterpakete gibt für DLCs, wo man so diese Bauteile kaufen kann für die Waffen, sei geschenkt. Das ist in Ordnung. Das ist bei EA, sorry, kenne ich es nicht anders. Also dass auch bei jedem Need for Speed oder so am Anfang gleich so die Möglichkeit Autos, besteht, alle Autos freizuschalten und sowas. Das interessiert mich nicht so doll. Dass man aber diese kleinen Einzelteile, die man für die Sachen braucht, jetzt kaufen muss, wäre nicht so schlimm, wenn nicht das System bei Dead Space 1 und 2 so viel einfacher war. Ich meine, bei Dead Space 1 war es extrem einfach. Da waren nur diese Energieknoten.
Eine Art
von Energie. Ein Knoten, der hat dir gezeigt, so hier Damage oder sonst was. Im Grunde musstest du ja nur gucken, dass du hattest ja pro Waffe vielleicht so 14 Knotenpunkte, die du verteilen konntest. Und 10 musstest du verteilen, um alle so Upgrades zu haben.
Ja, geschickt verteilen. Du musst
genau,
ja nicht, ich glaube, da sind noch so viele Leerknoten, genau, die du ja sparen könntest. Du könntest ja im Grunde ja so einen Weg dadurch.
Genau, aber du konntest auf alle Fälle eine Waffe ausmaxen und den Anzug
zum Laufe des Spiels.
Und auch die Stars und das
Connecting. Also das ging wirklich ohne Probleme bei meinem Durchgang.
Genau.
Ich hatte halt genug auch noch für den zweiten Dank.
Ja, und das hast du eben alles nicht bei Dead Space 3, dieses so ohne Probleme und das Gefühl, sondern du hast immer das Problem, so wie du so schön gesagt hast, wie bei XCOM. Das ist ein Mangelspiel.
Ja.
Und was nicht schlimm ist, wenn das ein Mangelspiel ist, wenn du diesen Mangel gegen Geld beheben kannst. Dann kommt er dir nämlich vor wie ein künstlicher Mangel.
Ja, das ist dann...
Und das ist kacke. Also auch der Plasma-Cutter, ich fand den so unbefriedigend am Anfang. Wenn du dann später so zweimal Damage hast, als diese Platinen, die man da aufrüsten kann, dann hat er so langsam den Impact, den du kennst, aber vorher fühlst du dich halt immer unterpowered. Und dann war das, ich habe ja die Debug-Version gespielt, da heißt, war überhaupt, ich habe ja auch nicht diesen N7 Mass-Effekt-Anzug oder sowas gehabt. Also ich muss sagen, vielleicht kam mir das Dead Space 3 jetzt auch ein bisschen schwerer vor, weil ich nicht wie bei Dead Space 1 und 2 schon immer eine ziemlich coole Rüstung hatte.
Okay. Ja, du kriegst ja eigentlich, also bei der Retail-Version ist es ja so, wenn du noch ein Dead Space 2 Safe-Game hast, kriegst du ja auch einen etwas besseren Cutter gleich am Anfang, diesen Planet Cracker oder wie das Ding heißt. Also, keine Ahnung, ob der was muss, aber das ist halt auch wieder so blöd.
Ja, ja.
Irgendwie, also, weil
wenn du das Spiel so testen sollst, wie es ist, weißt du, da muss es auch so, muss es auch so funktionieren, wie es wirklich jeder haben könnte.
Ja.
Ja, und nicht einfach mit irgendwelchen komischen Bonus, den man sich dann noch dazu kauft, weil dann kostet das Spiel, dann musst du es auch so berechnen, als wenn es gerade 70 Euro kostet oder noch mehr, über 100, wenn du diesen ganzen Scheiß dazu kaufen musst. und dann wird es auch schon wieder ganz, ganz arg mit den Wertungen, weil die musst du dann letztlich doch irgendwie immer ein bisschen in Relation setzen zum Preis. So, wenn jetzt ein Limbo 60 Euro kostet, ist das auch keine 9 von 10 mehr.
Aber es ist wirklich das Schlimmste, ist auch was, wie im EA im Vorfeld mit so einem Ding halt umgeht oder die Leute bei Visceral oder so, dass sie halt wirklich sagen, also das ist jetzt hier keine Art der Profitmaximierung oder so, sondern wir haben das nur eingebaut, weil die heute 18- bis 20-jährigen Spieler es von ihren Handyspielen und so gewohnt sind, Microtransactions zu machen und wie dieses Gefühl wollen wir ihnen jetzt auch in unserem Spiel und geben.
Und recht ins Gesicht zu sagen, bei deren Gefühl noch Geld für uns rumspringt, hat natürlich keine Rolle gespielt.
Ja, genau. Dass das ein Modell ist, was aus dem Free-to-Play-Bereich kommt, wo das eigentliche Spiel erstmal umsonst ist. Also, das ist einfach frech. Genauso machen sich die Jungs ja auch nicht beliebt mit der PC-Version. So nach dem Motto von vornherein zu sagen, übrigens, die PC-Version, da machen wir keine besondere Arbeit. Ja. Also, die sieht eigentlich genauso aus wie die Konsolenversion mit einer höheren Auflösung. Aber wir machen das auch bewusst nicht. Weil wir einfach wollen, dass auf allen drei Plattformen das gleiche Erlebnis ist. Und nicht, dass auf einer Plattform das so viel besser aussieht.
Wie der gute Markus Bier das gut auf den Punkt gebracht hat. Ne? Also stell dir mal vor, es gäbe noch eine Umsetzung Wii-Version. Für die Wii.
Ja.
So, wir wollen, dass es auf allen Plattformen aussieht wie die Wii, damit keiner irgendwie jetzt sich übervorteilt fühlt.
Ja, aber du brauchst ja gar nicht so irgendwie so ein Modell mit der Wii zu finden. Wie gesagt, bei Battlefield 3 war es ihnen da auch scheißegal. Da haben sie ja auch die PC-Version gepimpt bis zum Umfallen. Die sieht schweinegeil aus.
Ja, weil sie auch wissen, dass es halt hauptsächlich ein PC-Spiel ist.
So, ja.
Von daher kommt ja, und da die meisten aber, Fans hat.
Ich sag mal, gut,
an da ist doch gar keine Rechte.
Sei jetzt nicht wirklich
schlecht. Hey, Mr. EA, Fresse, ja?
Entschuldigung, schnell den Scheck verstecken. Ja, machen sie sich wieder super beliebt, dieser Tage.
Ich meine, es gab doch genug Spiele, wo auch Konsolentitel, wo die bei der PC-Version immer noch so ein bisschen versucht haben, so eine kleine Schippe raufzulegen und ein paar mehr Effekte einzubauen, DirectX11-Unterstützung.
Ja.
Ich meine, guck dir mal Skyrim an, das war jetzt nicht unbedingt ein PC-Titel. Das war schon auch mit Konsolen im Kopf. Sieht auf dem PC trotzdem deutlich besser aus.
Ja, weil es auch ein aufwendiges Spiel ist, was die
Konsolen wahrscheinlich so gar nicht mehr stemmen können. PC haben sie anfangs, aber auch, sie haben es auch auf Jammern und Aufschrei der Community halt gemacht. Deswegen kam später dieses HD-Texturen-Paket. Ja. Es wurde, wenn ich mir dann die Vorrunde, wie viel diese Innies ausgetauscht wurden, mit Einstellungen, mit endlich mal perfekt und hübsch läuft und so, und hast du nicht gesehen. Okay. Da war viel Arbeit und na gut, von der PS3-Version, welche Probleme die alle hatte, wollen wir auch nicht wirklich reden.
Ja gut, also mit den PC-Ports sieht
aber PC-Ports...
Also Saints Row 3 zum Beispiel sieht auf dem PC ziemlich gut aus.
Ja, Sleeping Dogs,
auch
ja, Sleeping
also Dogs. Far Cry 3 und Assassin's Creed 3 sind doch die letzten beiden großen Beispiele.
Ne? Negativbeispiele sind dann immer so Sachen, die von Namco Bandai kommen. Also Dark Souls war ja auch mal
Superport.
Mit der festen Auflösung, festen Framerate. Aber auch bei anderen, ich meine, Namco hatte
noch andererseits muss man so jetzt bei Dead Space 3 auch mal dazu sagen, auch wenn das jetzt Macken hat, schlechtes Aussehen gehört jetzt nicht bei dem Spiel dazu, glaube ich, zu den Fehlern. Also es sieht, nach dem, was ich gesehen habe, wirklich super aus und es macht auch nicht den Eindruck, als würde es jetzt so ein Spiel sein, was auf dem PC so viel besser aussieht. Oder aussehen könnte, weil
es ist
halt schon ziemlich aufwendig. Es ist ja was anderes, wenn du jetzt ein Spiel wie gerade Skyrim, Far Cry 3, Assassin's Creed 3, die mit so einer offenen Welt arbeiten, ja. Wo du grundsätzlich auf den aktuellen Konsolen immer noch diese Probleme merkst mit der Weitsicht und mit dem Pop-Up und dann ruckeln, weil die das halt einfach nicht mehr stemmen. Es ist ja bei Dead Space 3 trotzdem so, dass es in der meisten Zeit ja ziemlich kleinräumig gehalten ist und da die ganze Performance und die Grafikpracht ja noch ordentlich rockt für die aktuellen Konsolengenerationen.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aber also der Verlust ist einfach nicht so groß.
Ja.
So.
Aber du hast halt eben trotzdem, du hast nicht nur die Grafik ist auch sehr geil. Was man auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel auch der Sound. Also es gibt wieder sehr, sehr, sehr coole Sachen. Nicht nur dieses Sounddesign so von wegen, wenn man so in die Schwerelosigkeit geht, dieses coole Atmen und dann dieser dumpfe Ton, sondern
dieses coole Atmen?
Ja, kann ich jetzt gut nachvollziehen. Die fühlt mich auch so ein bisschen wie in der
Dumpf.
Schwerelosigkeit. Aber auch so der
Es liegt an
Soundtrack
der
und
Luft im
sowas.
Kopf.
Also Production, also ich weiß ja nicht, das war ja, glaube ich, EA hat das ja, glaube ich, auf Dead Space 3 bezogen. Das wird unser erster
Ja.
AAA-Titel oder so.
Triple A
also,
oder
unser Quadruple-A-Titel. Wie gesagt, also so der Production Value, den merkst du schon an und so. Das ist auch irre umfangreich. Also für so einen Shooter halt einfach mal so locker flockig so 15 Stunden Spielzeit mit optionalen Nebenmissionen, mit Nebenmissionen, die dann sogar im Zweispieler-Koop anders sind. Da kann man schon nicht meckern. Also das passt schon. Aber was soll's, wenn halt das eigentliche Gameplay halt nur noch Action ist und gegen nur noch Action ist ja nichts zu sagen, wenn man halt zum Beispiel so Gears of War 3 spielt.
Ja, aber ich sag mal,
Aber
nur
wenn die
Action kann
Steuerung
man auch
das nicht
nicht so.
hergibt, ja.
Ich finde auch nur Action klappt auch, funktioniert nur bis zu einer gewissen, über einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Manche Spiele, die halt, du kannst nicht, was ich wirklich oftmals länger als 10 oder, also ab länger als 15 Stunden wird es echt kritisch, wenn dich ein Spiel versucht, mit Action einfach nur
Okay.
zuzuscheißen. Mit optisch opulenten Szenerien, wo alles in die Luft gejagt wird, du spektakuläre Verfolgungsjagden, was immer am Laufen, das nutzt sich halt irgendwann ab. Ich möchte auch keine Expendables sehen, das 4, 5 Stunden geht zum Beispiel.
So
Es
die
ist
Ex
so, in 2 Stunden oder was das ist.
Peter Jackson Extended Version von
Ja,
Expendables.
Michael Bay
Ja.
Collection.
Ja, aber es ist auch so, dass wenn du schon auf Action gehst, dann muss halt auch das Gameplay und die Steuerung dafür ausgelegt sein.
Das
Und
natürlich.
das ist dieses Dead Space-Modell nicht so, weil er halt einfach so extrem langsam sich bewegt und auch die Waffen so Nachladezeiten brauchen und was alles so aus dem Survival-Aspekt kommt. Das
Eben, also
macht
das hat
Sinn.
wirklich, bei eins hat mir das überhaupt nicht
Ja.
gestört, beim Zweier, weil das halt doch sehr viele Action und Szenen sind, wo ich mich erschrecke und erstmal Abstand gewinnen will
Ja.
von diesem Scheiß-Nekromorph, der da plötzlich hinter mir aufgetaucht ist. Also man fühlt sich immer noch so ein bisschen hilflos, aber nicht aus der Situation aus, sondern eher wegen der Steuerung. Dass
Ich
er
hatte auch den
nicht
Eindruck,
zu schnell reagiert, wie ich es eigentlich über die Eingaben
ich
halt
hatte auch den
versuche.
Eindruck, dass der erste Dead Space und mit Abstrichen auch der zweite irgendwie so vom Kampf her irgendwie linearer waren. Also sprich, die Gegner kamen meistens so aus einer Richtung, so von vorne. Es gab wenige Gegner meistens, man konnte die mal recht gut orten. Jetzt kommen die Gegner so von allen Seiten. Das macht das halt so extrem schwierig, weil halt weil Isaac sich auch langsam dreht und sowas. Und du musst ja dann auch bei vielen Necromorphs ziemlich genau schießen, um da auch die Körperteile zu erwischen. Und wenn dann aber gleichzeitig so von zwei, drei Seiten welche auf dich kommen und dann halt inflationär oft diese Unsterblichen, ja.
Oh
Also da
Gott.
musst du andauernd immer noch hier Stase machen, damit der sich da nicht weiter bewegt und dann wieder zum Ausgang rennen und dann kommen hier noch welche. Also diese andauernde Hektik, du hast halt bei Dead Space 1 viel mehr immer diesen Wechsel aus ruhigen Erforschungsszenen. Sei es auch im Weltraum oder dass du wieder irgendeine große Apparatur hast, wo du mit deinen Chinesen irgendwelche Sachen
Ja, ich fand es auch
hinterschieben.
tierisch geil,
Jetzt
als du
ist immer
dann
so,
als du
bam, 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 also du kommst da nicht
in
mehr
dieser
raus.
Schwerelosigkeit, wo du dich halt wirklich so 360 Grad bewegen konntest mit diesen Jumps da, wo du das, einer der ersten, wo du so an die Decke springst und so, das war
Ja.
alles sehr cool. Also das wirkte da halt
Ja,
sehr
weil
frisch.
du hast das jetzt auch noch, du fliegst durch den freien Weltraum, du hast halt deinen Anzug, hat ja jetzt neuerdings auch immer so Schubdüsen. Schubdüsen und mit denen fliegst du da durch die Gegend. Das sind also auch ganz, ganz coole Szenen, aber das hilft halt alles nicht so richtig, wenn du da ansonsten, sobald du irgendwo an Bord bist und so, kannst du halt die Uhr nachstellen, dass da aber auch sofort wieder irgendwelche Necromorphs aus allen Ecken auf dich zurennen.
Hast du es jetzt die Retail für die Xbox oder für die PS3? Weil eventuell würde ich sagen, lass mal am Wochenende, würde ich gerne mal den Koop dann halt so erleben.
Ja.
Weil spätestens am Wochenende
Also
habe ich auch wieder Zeit, wieder
ich
reinzuschauen.
spiele es nicht im Koop.
Okay.
Also ich habe da keinen Bock drauf. Und ich mag auch ganz ehrlich gesagt die Diskussion um den Koop nicht. Also so nach dem Motto so, naja, aber vielleicht ist der Koop so ganz cool und so. Es kann ja sein, aber meine Erwartungshaltung ist, wenn ich einen Dead Space habe, nach Dead Space 1 und 2 nicht, dass ich einen geilen Koop
Naja,
bekomme.
natürlich nicht, aber ich bin halt, das ist einfach pure Neugier.
Ja,
Weil
ja.
halt, das war ja halt die große Überraschung, als sie gesagt haben, Dead Space 3 hat übrigens Koop. Und ihr seid
Es war auch vor allen
nicht
Dingen die große
allein.
Überraschung, über die sich jeder gefreut hat.
Ja, eben, aber
Das ist schon immer
trotzdem
vermisst haben an
bin
Dead
ich
Space.
neugierig, wie das halt letztendlich geworden ist.
Ja, also ich meine, das ist, wie gesagt, rein. Ich habe es ja mal auf so einem Event mal kurz im Koop gespielt und darauf basiert ja dann auch so meine Koop-Einschätzung. Das ist aufwendig und gut gemacht, weißt du. Du hast halt, wenn du da dieser zweite Spieler, John Carver, hat da diese Vision, die nur er sieht, da von irgendwelchen komischen Marionetten und Holzfiguren und andere Sequenzen. Du hast halt, wie schon angesprochen, diese Nebenmissionen, wo du halt dann zum Beispiel, das sind Orte, wo du vorher nicht hinkonntest im Singleplayer-Spiel, wo du dann halt eben auch mal so Rätsel lösen musst, wo zwei Leute für genötigt sind. Und sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus fällt das halt nicht störend auf. Also du hast im Singleplayer nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt hier eine zweite Figur fehlt. Und im Koop-Modus hast du nicht das Gefühl, so einer ist jetzt hier so das fünfte Rad am Wagen und ist eigentlich überflüssig. Das haben sie schon alles ganz geschickt gemacht, aber wie gesagt, was zur Hölle? Wer sowas haben will, Jungs, also es gibt doch genug Alternativen. Es gibt so Army of Two, es gibt so jetzt auch gerade im Vierspielerbereich, dann nimmst du noch Spiele, die von vornherein so auf extrem Koop ausgelegt sind, wie zum Beispiel Aliens oder Gears of War. Bei Aliens hast du Vierspieler Koop, bei Gears of War hast du Vierspieler Koop, bei Halo hast du Vierspieler Koop, ja? Kannst du alles machen, aber noch nicht ein Franchise, was so aus dieser. Ich meine, ich will jetzt auch nicht das Wort Survival Horror tot trampeln, weil auch schon Dead Space 1 kann man sich darüber streiten, ob das wirklich Survival Horror ist oder ob das nicht einfach nur so Sci-Fi Horror ist. Aber auf alle Fälle waren es immer atmosphärisch super dichte Spiele, so mit mir als Hauptperson. Und deswegen, das
Das ist
natürlich
halt
das.
immer so ein Problem, ne? Also Koop ist nicht unbedingt so der Hit für die Atmosphäre.
Ja, nee, überhaupt nicht. Wie gesagt,
Weil
das habe
da
ich
brauchst
auch.
du eigentlich mehr ein Spiel, das inhaltlich nicht ganz so wichtig ist.
Eben, weil
Genau.
du kannst den Shit-Talk mit deinen Freunden nicht
Ja.
vermeiden.
Ja.
Den willst du ja auch haben, so. Das macht ja auch ein bisschen den Spaß dabei auch so, einfach
Eben, und deswegen
rumzuarschen.
ist zum Beispiel auch dieses Army of Two, also obwohl so dermaßen, also ich denke schon, dass es wieder erfolgreich wird. Weil es halt einfach sich um die Story und überhaupt nicht so viel schert, wie es scheint, sondern
Naja,
einfach
es soll aber beim zweiten Mal so ein ganzes Stück ernster werden auch. Also,
bist drunken, also,
beim
also die
dritten.
Trailer bisher, das alles noch so. Was sie so an Material bisher rausgehabt haben, sieht das alles so, ey, locker flockig als Buddy und weiter
Lockerflockig,
aufbauen.
Saubrudal.
Ja, das wahrscheinlich auch.
Ja, aber das ist ja bei Resident Evil 6 auch das Gleiche, ne? Der Horror ist jetzt komplett weg, die Story war eigentlich schon immer Banane
Ja.
und deswegen macht es halt auch Spaß, so, weil du dich über die Story halt jetzt nicht ärgern brauchst, so, oder nicht eine Atmosphäre brauchst, in die du da total reingezogen wirst.
Zumindest kann man sagen, bei Resident Evil wurde man als Spieler schon leicht darauf vorbereitet, weil schon Resident Evil 5 so ein Koop-Spiel war. Also, der. Muss man so sehen, aber das ist halt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt in dem Spiel irgendwie eine 2 von 10 gegeben habe, sondern eben eine 7. Aber ich mag halt nicht immer so diesen, bei solchen Spielen, so dieses, naja, aber der Koop ist doch voll toll und ist auch eigentlich super und so, dann, ja, bitteschön. Dann sollen das Koop-Fans so bewerten. Aber die hatten dann auf alle Fälle bestimmt keinen Spaß mit Dead Space 1 und 2, was man nur so ganz alleine spielen musste. Und man merkt ja eben auch,
Weil es gibt nur immer bestimmte Kategorien von Leuten, die nur entweder spielen alleine oder mit mehreren spielen.
Nee, man merkt ja, dass zum Beispiel, was dem Koop zum Opfer gefallen ist, sind ja eben gerade so Sachen wie das Pacing und also das Tempo im Spiel und die Atmosphäre. Weil man halt im ersten Teil und selbst im zweiten halt öfters mal Momente hat, wo man keine Gegner sind, wo man mal einfach was erforschen muss, wo man einfach mal irgendwo langlaufen, wo man mal irgendeine Maschinerie sich in Ruhe angucken kann. All sowas. Und das wurde halt, das muss ja auch deswegen geopfert werden, weil sowas im Koop einfach super öde ist.
Ich wäre vom Koop-Metroid, glaube ich, auch nicht so begeistert.
Ja,
Während
genau, wenn so viel
Zelda-Metroid schon
Erforschung ist.
Zelda-Metroid, Quatsch, Koop-Zelda natürlich schon wieder ein anderer Gedanke ist.
Das ist wiederum so eine lustige Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche noch eingegangen sind oder vorletzte Woche.
Ich war nicht
Ähm,
dabei.
als, als, äh, der, äh, als Mr. Iwata von Nintendo halt angekündigt hat, dass es zwei neue Zelda-Spiele geben wird, also zumindest anderthalb neue, weil das eine ist halt nur dieses HD-Remake von The Wind Waker. Aber das andere Zelda soll halt eben mal dem Franchise eine komplett neue Richtung geben. Und ich fand halt so witzig,
Na,
dass du.
so ganz ist es nicht. Sie wollen halt
Ne.
die Grundstrukturen
Ja,
überdenken.
überdenken, genau.
So,
Aber
das ist so der
war da nicht auch von
Vorsatz.
Multiplayer die Rede?
Ja, aber
Von
genau,
mehr
was
Genau,
aber,
womöglich auch von
aber
mehreren
was haben
Spielern.
sie als Probleme analysiert? Sie haben als Probleme analysiert, die alten Spiele sind zu linear und man spielt immer alleine. Also das heißt, die Konsequenz muss wohl sein, wir wollen so eine freie, begehbare Welt haben, wo man sie überall hinlatschen kann, was auf Deutsch so ein bisschen so in Richtung Dark Souls oder ähnliches geht, oder halt überhaupt in Richtung alle westliche Rollenspiele, weil man da ja immer, oder auch Adventures, wo man da immer mehr Freiheiten hat. Und B, sie wollen irgendwelche Mehrspielersachen einbauen. Und das Witzige fand ich halt, das war für mich jetzt nie das, was bei mir bei Zelda das Problem war. Also, ich glaube auch nicht.
Nee, Zelda war wirklich einfach nur mein Abenteuer. Nicht unser Abenteuer.
Ja, ich glaube auch nicht, dass diese Dark Souls oder, also ich meine, sie werden ja nicht sagen, wie Zelda wird jetzt ein MMO und da rennen jetzt 1000 Links rum oder so, sondern es wird ja vielleicht eher so Koop, 2-3 Spieler oder vielleicht halt sogar nur sowas sein, wie Nachrichten in der Miiverse hinterlassen für deine Kumpels.
Also was ich mir da jetzt eigentlich nur im Optimalfall vorstelle, wäre so ein Link-Zelda-Koop für zwei Leute, maximal.
So wie Secret of Mana früher? Oder so.
Ja, ne, Four Swords ist ja, fällt ja wieder raus. Ne,
so weil, wie Secret of Mana damals? So,
ja, vielleicht so. Weißt du, das kann ich mir schon vor. Und das mit der offenen Welt, also Zelda hat ja eine offene Welt prinzipiell, so die du an mehreren Stellen halt bloß noch weiter öffnen musst. Es war ja mehr so von dem üblichen Ablauf die Rede, so einen Dungeon nach dem nächsten zu erschließen. Und das haben ja tatsächlich auch hin und wieder mal ein paar Leute kritisiert. Andererseits ist es aber auch nicht so, du musst ja nicht unbedingt eine Kritik an irgendwas finden, um eine Serie auch irgendwie neue Richtung führen zu können, ne?
Ja, ja.
Also zum Beispiel ist das ja, solange du halt Rätsel hast und dieses Entdecken und Sachen auch aufdecken, damit du weiterkommst, was so Zelda zum Großteil ausmacht, ist es ja nicht schlimm, wenn die Welt jetzt flexibler wird in ihrer Erkundung. Und es ist auch nicht schlimm, klar war es auch irgendwo ein Solo-Abenteuer, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt eine zweite Figur dabei hast, die vielleicht zum Beispiel im Normalfall wieder vom Computer gesteuert wird. Sowas hattest du ja auch bei Spirit Tracks zum Beispiel schon. Da hattest du ja praktisch immer Zelda dabei.
Ja, ich finde auch die Linearität ist ja bei Zelda immer durch dieses Metroid-Spielprinzip gegeben, dass du halt bestimmte Bereiche erst erreichen kannst, wenn du die richtigen Items dafür hast und dafür dann aber diese Gebiete meistens auf diese bestimmten Items auch ausgelegt sind, spielerisch, was dir natürlich mehr Freiheiten gibt, weil du kannst dann zum Beispiel, du weißt so, ab dem Level hat er dann irgendwie die Bomben und so, also machst du mal ein Level, wo das eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wenn du so eine eher freie Struktur hast, wird das natürlich ein bisschen schwierig, wenn du so von vornherein überall hin kannst.
Was mir bei solchen Sachen natürlich immer ein bisschen Sorgen macht und auch bei der Zelda-Ankündigung, dass ich das Gefühl habe, die Japaner, die eigentlich nur so eine bestimmte Art von Spielen machen wollen, nämlich Videospiele, wie sie schon immer gemacht haben, ja? Vielleicht so ein bisschen moderner und alles noch ein bisschen komplexer. So
wie Nino Kuni.
Ja, dass sie teilweise dann auch merken, oh scheiße, ja, so ein Skyrim ist ja irgendwie sau erfolgreich.
Yeah.
Und Multiplayer ist ja irgendwie im Ausland auch das große Ding, obwohl sie. Da haben die Japaner ja auch mit, was weiß ich, sowas wie Monster Hunter oder so. Aber sie haben hier so ihre speziellen Spiele. Ich weiß nicht, wie sehr die so auf MMOs abgehen. Das sind ja eher die Chinesen. Und dass sie sich dann denken, oh, wir müssen das so machen, wie die Leute im Westen. Ohne es wirklich zu verstehen, so warum es irgendwie so geil ist. Oder beziehungsweise darüber hinaus dann eben ihre Nummern vergessen. Obwohl ich das nicht so ganz glaube. Also im Normalfall verbinden die das ja dann immer. Aber es gibt ja schon einen Unterschied.
Die sehen sich auch immer so unter Druck. So, ich meine, wenn du mal überlegst, wie sich manchmal die Nintendo First-Party-Spiele verkaufen, so ein Mario oder so, verkauft sich gerne mal 20 Millionen Mal auf einer Plattform. Also das sind ja Zahlen, da träumt man doch. Von auf einer Plattform geht das überhaupt nirgendwo oder so Mario Kart. Und so eine Spiele wie Zelda und Metroid, die waren immer so, auch in der Nintendo-Welt, mehr Nischensachen. Also in den Verkaufszahlen waren nie so stark wie ein Mario. Metroid nur schon gar nicht. Nee, aber wann immer
die auch eher am besten.
Ja, wann immer die immer versuchen, sich irgendwie zu radikal neu zu erfinden, finde ich, kommt immer sowas wie Other M bei raus. Und das ist dann immer so riskant. Also deswegen, bei Zelda habe ich da auch eher ein bisschen, deswegen, ich freue mich eher nochmal auf das Wind Waker, weil ich das auch damals auf dem GameCube nicht so lange gespielt habe. Und weil ich immer noch weiß, das sieht dann wenigstens optisch ansprechend aus, aber bietet mir wenigstens noch das klassische Zelda-Gameplay. Was das neue Zelda macht, ich weiß nicht. Ich meine, das wird.
Ich habe da ziemlich großes Vertrauen drin, muss ich ehrlicherweise
sagen. Ja, zu Recht. Aber.
Wurde eigentlich jetzt selten enttäuscht, gerade bei Zelda.
Naja, aber so mit deiner Skyward-Sword-Meinung bist du schon nicht jetzt alleine, aber zumindest ist das streitbar. Also, ich meine, zum Beispiel, es gibt wohl kaum jemanden, der irgendwie anfängt zu erzählen, dass Ocarina of Time scheiße war. Aber bei Skyward Sword gibt es halt schon, da trennen sich ein bisschen die Geister.
Ja. So. Also, aber ist ja, wie gesagt, auch mein persönliches Ding, dass ich da so ein Vertrauen drin habe. Irgendwie, aber es gab also so von den Kritiken her, ja, das war auch, weiß ich nicht, wie viele das heute noch bereuen, dass sie dem Spiel so eine hohe Wertung gegeben haben.
Also
ich bereue das eher, dass es irgendwie so eine niedrige Wertung hat. Aber das ist natürlich auch immer so dieser Zelda-Status und dann, wir müssen Zelda hoch bewerten. Guck dir mal den Game-Trailers-Test an, so die wissen eigentlich die ganze Zeit gar nicht, was sie Positives für das Spiel sagen sollen, und steht da am Ende 93 Punkte.
Ja.
So, während so Leute wie IGN oder Eurogamer, glaube ich, haben auch beide 10 gegeben. Da scheinbar schon begeistert sind.
Apropos, was auch begeisterungsfähig bei mir war, war Omerta. Ich bin ja froh, dass wir das auch, dass das hier noch eingetroffen ist, weil das eben, man muss es einfach mal spielen. Diese, das ist ja von Publisher ist ja dieses Calypso und das Entwicklerstudio sind diese Bulgaren, sind das die eigentlich auch Tropico machen.
Ich wollte gerade sagen, Tropico, ne?
Tropico 3 und 4. Und diese Spiele sind ja irgendwie immer ziemlich so, haben eine Fanbasis und sind erfolgreich.
Ja, sind ja halt solide.
So, ja, finde ich nicht. Ich habe mir die Tropico-Sachen immer angeguckt, fand ich immer viel zu komplex und einsteigerunfreundlich und sperrig und so. Also ich bin schon
Szenario
der Meinung...
Das ist auch nicht wirklich attraktiv.
Das, also. Das sowieso nicht, dieses ewige El Presidente. Das
ja,
das
ist ein Szenario ist ausgelutscht, ja.
Ja, genau.
Aber, so völlig schlecht fand ich die nie.
Nee, aber ich meine, ich weiß nicht, ich komme so aus dieser Railroad-Tycoon-Industriegigant-Szene und so. Und die Spiele waren immer ein bisschen einfacher strukturiert.
Ja, die waren immer ein bisschen
einfacher. Ich will gar nicht so von SimCity und so ankommen. Und ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel Civilization 5 anguckst, wird später ultra komplex.
Oh ja.
Fängt aber, fängt sehr an,
sich
an die Hand zu nehmen und so. Und das haben wir ja bei XCOM auch gemerkt. Und diese Tropico-Spiele waren halt immer so hier.
Hier ist das Handbuch, da ist das Spiel, los.
Krieg mal dieses Haus rechts an, okay, hier gibt es so 100 verschiedene Sachen, die du beachten musst und so. Das sah auch auf Konsolen nie so doll aus. Aber wie gesagt, dieses Omerta.
Gab es für Konsolen?
Ja, jedenfalls für die Xbox. Ich weiß nicht, für deine komische PS3.
Meine Scheißkonsole. Von den Jassen wieder, Dreckding.
Nächste Woche bist du ja, übernächste Woche am 20. bist du ja bestimmt nicht hier, oder? In der Nacht vom 20. auf den 21. weil da die PS4 angekündigt wird von Sony. Und da machen wir auf alle
Was
Fälle
ist das für ein Tag?
Eine Nachtsitzung.
Muss irgendwie Donnerstag sein oder so?
Der 24. Ja, ich glaube auch so von Donnerstag auf Freitag. Das ist die Oscarverleihung, wa?
Genau, dann muss das ein Sonntag sein.
Genau. Das ist der ich schaue gerade, aber ich glaube von Donnerstag auf Freitag oder von Mittwoch auf Donnerstag. Nee, das ist von Mittwoch auf Donnerstag, genau.
Nur kann man ja einrichten.
Ja, also da wird auf alle Fälle bei uns ja auch wieder Ticker und
nur eine Stream Revision von der PS Vita angekündigt. Ich weiß gar nicht, was ihr euch einbildet.
Ja,
die PS Vita Go.
Das 4G.
Ist das Ding.
Die 4G.
Die sind jetzt neu hart am Markt.
Das ist die neue PS4, die Vita Slim. Mit nur Touchpad.
Weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt doch gar keinen Geschwindigkeitsmesser, der so das messen könnte, wie schnell die Sony-Aktien dann in den Boden sinken würden.
Nee, also das ist nur noch, wenn man sich jetzt auf den Kalender guckt, genau 2 Wochen hin. Also in 2 Wochen.
Also in 3 Wochen kommt schon Tomb Raider.
Ja, die Zeit rennt. Und nur in 6 Monaten kommt GTA 5.
Ja, manchmal rennt die Zeit dann doch nicht so.
Und Merta fand ich so von der Grundidee, so in den Videos sah das immer gar nicht so scheiße aus, weil ich stehe immer so, ich meine zum Beispiel, ich bin ja ein großer Fan von Der Pate 2, dieses EA-Spiel.
Du wirst doch bald ein großer Fan von Gangster Squad sein.
Ja, aber Der Pate 2 ist halt wirklich super, so diese Third Person durch die Gegend laufen, Leute abknallen und so Festungen übernehmen und sowas und gleichzeitig halt so ein Management-Teil zu haben und seine Kapos, seine Truppen durch die Gegend zu schicken und andere Sachen zu übernehmen und immer Geld zu verdienen und Geld zu verdienen und dann andere Häuser zu kaufen und wieder Geld zu verdienen und so, finde ich immer super, dieses Modell zieht.
Leute aufzukaufen und andere an den Rand ihrer Existenz zu bringen.
Ja, und Schutzgeld Leute einzutreiben und sowas.
Wenn sie nicht zahlen wollen, Leute zu verprügeln,
unschuldige
Kinder zu erschießen,
einen
Tempel zu statuieren.
Sowas gibt's dann.
Na gut, verbrennen.
Ja, aber deswegen dachte ich mir so, oh, vielleicht ist Omerta ja auch so ein bisschen in der Richtung und musste dann feststellen, nein.
It's not!
Song! Es ist nicht.
War das nicht auch ein Strategie?
Es ist scheiße.
So Rundenstrategie?
Also
ich hab's ein bisschen ignoriert.
Du bist ja in diesem Atlantic City. Ist ja, glaube ich, da die Ecke da, wo auch dein Boardwalk Empire spielt. Und du bist halt erstmal du selber und dann immer mehr Truppen, die du da hast, also so kleine Soldaten, also so eine Kapos, so eine Typen. Und da kannst du dann halt so in deiner Nachbarschaft und so dann zum Beispiel die Geschäfte übernehmen und natürlich auch gegnerische Bandenquartiere ausheben und an Bars Informationen sammeln und sowas. Das sieht ungefähr alles so charmant aus wie so ein bisschen aufgepimptes Facebook-Spiel. Also du hast, wobei man sagen muss, so diese Außenansicht da, die ist halt noch so zweckmäßig. Ist halt so vielleicht so diese Tropico-Grafik, bloß dass es halt so 1920 Amerika ist. Wobei die Gebiete auch nicht so sehr groß sind. Also ganz nett. Dann gehst du dann da so
nicht
hin.
Nicht so groß wie Amerika, ja.
Genau, du hast also diese Verwaltungssachen, was immer alles extrem rundenbasiert ist. Also du kannst dann immer den Leuten immer nur so Aufträge geben und zum Beispiel so, hier, geh mal da hin, den Informanten aushorchen, dann latscht der da hin und dann hast du unten so ein Häkchen an der Figur dran und da musst du erstmal noch gucken, was du mit den anderen Figuren machst und dann kannst du dann die Runde sozusagen quasi abschließen und dann geht's wieder weiter. Also das fühlt sich dadurch eben auch so ein bisschen an wie so ein Facebook-Spiel. Und wenn du jetzt irgendwo rein musst, in irgendein Haus oder eine Bank überfällst oder irgendwas Actionartiges machst, dann geht es halt so in diese XCOM-Art. Also, aber wirklich XCOM für Vollidioten, weil das überhaupt gar nicht funktioniert. Also du hast Bewegungspunkte und Lebensenergie deine Figuren und du kannst die Figuren dann auch später wieder so extrem ausstatten, so mit verschiedenen Waffen und Hüten und Mänteln und so ein Quatsch. Aber grundsätzlich, du hast dann du läufst dann so durch die Gegend in den Häusern, kannst dann so 10 Schritte gehen, dann stellst du die Figur hin und wenn die dann was sieht, dann kannst du mit dem Trigger irgendwo schießen und dann kannst du in der Deckung gehen und so. Das ist aber alles, das kommt dir wirklich so vor wie vor 10 Jahren oder so.
Ich habe bisher auch nicht wirklich von keinem irgendwas Gutes gehört.
Das ist auch so ein bisschen randomartig. Du kannst auch so 2 Leute, die sich so im Raum gegenüberstehen, dann schießt du auf den anderen, dann hat der mehr Lebensenergie verloren. Du hast sowas wie so, was das Coole ist, so Wache bei XCOM oder so, dass du Punkte zurücknimmst, um so in Angriffsbereitschaft bist. Das gibt's alles nicht. Und du hast halt auch komisch dafür, dass es so rundenbasiert ist und dass du nur so Schritte hast und sowas. Es ist halt sehr seltsam, dass du dann zum Beispiel das Schießen so mit dem Fadenkreuz, dass du das dann selber noch bewegen kannst und dann mit dem Trigger abdrückst und sowas.
Das gab's allerdings auch schon bei Valkyria Chronicles. Aber da, naja gut, da hast du dich ja sowieso frei bewegt eigentlich.
Ja, aber
da hattest du bloß diesen Energiebalken, der dann abläuft.
Da hat das vielleicht auch einen spielerischen Effekt oder so, aber das hat's ja da nicht und es sieht halt diese, gerade wenn du eben bis mit XCOM vergleichst oder so, sieht dann halt ob es ein Warenhaus ist, eine Bank oder irgendwie eine Bar oder so, das sieht halt super scheiße aus. Also das sieht halt ungefähr 8 Jahre lang aus. Und dann hast du dann so eine hölzerne Figur, die dann so lang eiern. Also das ist wirklich, ich find's wieder cool. Man weiß ja, bei Microsoft, die Qualitätssicherung, die sieht ja so aus, man gibt da ein Spiel hin, will das freigeben lassen für die Xbox 360 und die gucken dann, was passiert, wenn ich den Controller rausziehe. Stürzt es dann ab oder stürzt es nicht ab? Und all diese, da gibt es dann, glaube ich, 200 Szenarien, die durchgegangen werden. Was passiert, wenn man auf Start drückt? Was passiert, wenn man auf Select drückt? Und wenn das alles erfüllt hat, oder was passiert, wenn jemand sich anmeldet oder wie werden die Achievements erkannt? Und wenn das alles erfüllt ist, dann werden die Spiele freigegeben. Was bei Microsoft nie einer macht, und das merkt man, ist, sich die Spiele anzugucken. Und zu sagen, so irgendwie, oh Leute, nee, komm, also das hier als Retail, lass mal stecken. Also, könnt ihr hier als Indie-Spiel einreichen oder so. Aber ja, also, wir verkaufen für die Konsole auch Halo 4. Habt ihr das mal gesehen? Habt ihr das mal angeguckt? Ja, also, nee. Also, da wünscht man sich manchmal sowas wie, ich meine, das war früher, glaube ich, auch schon Hohn, aber dieses Nintendo Quality Seal. Oh. Also, das hat, glaube ich, auch jedes Scheißspiel bekommen, aber.
Ja, das kannst du wissen.
Ja. Nee.
Also das war eigentlich wahrscheinlich nur so ein Siegel dafür, dass sie die Lizenzgebühren bezahlt haben.
Ja, natürlich, genau.
Bezahlt und lässt sich starten.
Ja, klar.
Wobei natürlich Nintendo schon, ich meine, okay, da sind sie immer so Sex und sowas, also die haben schon so inhaltlich geguckt.
Sie haben ihre Guidelines, ja.
Ja, ja. Und auch so bei GTA und so war ja auch mal hin und her. Also ich glaube, so als GTA auf den Game Boy Advance kam und
ja,
so.
Ja, aber ich sag mal, naja, Nintendo hatte aber auch trotzdem, trotz alledem, immer auch recht gewalttätige Titel mit.
Ja, drin. Aber glaube ich erst ab die 2000er Jahre, wo dann sowas wie Mad World und sowas kam, wo sie sich so bewusst so ein Erwachsenen-Image
haben
GameCube
wollten.
Dann,
ne?
Auf dem Resident Evil. Ich würde gerade sagen, war der N64 ja. Killer Instinct oder so?
Ja, GoldenEye stimmt. GoldenEye also, war auch schon auf dem N64.
Ja, ja gut.
Auf dem SNES müsste ich jetzt wirklich suchen. Na,
überhaupt die ganzen Shooter.
Ja, auf dem SNES gab es ja eher Probleme. Da haben zum Beispiel Mortal Kombat musste ja fürs SNES super, super abgeschwächt werden.
Stimmt. Na gut, es gab noch Wolfenstein, Doom gab es auch noch.
Ja, das stimmt schon. Aber auch die wurden abgeschwächt.
Aber ein paar Titel sind ja immer dabei. Immer, ne? Ja. Also so ist es ja nicht. Ja, jetzt nicht ganz die Happy Tree Friends Konsole.
Nee, sowieso nicht.
Also ja.
Das nicht.
Jetzt sind die richtig hart.
So, nächste Zelda ist
Zombie U. Ja? Legend of Zelda, The Blood Splattering.
Ja, dann kommen wir doch, jetzt wo wir glaube ich alle durch sind mit dem, was wir so gespielt haben, weil wie gesagt, bei mir war es vor allem Dead Space 3 und Omerta und aus Spaß einer Freude habe ich auch irgendwas gespielt. Ich habe, genau, mit meinem Sohn habe ich wieder ein bisschen Lego Star Wars gespielt. Der muss jetzt erstmal lernen, wie man den Controller bewegt.
Sind deine Hände überhaupt schon groß genug, um wieder an den Ladungsstick zu kommen?
Du brauchst nur einen. Was mit den linken?
Ja, aber da musst du ja trotzdem mit dem Daumen erstmal rankommen.
Ja, das kommt da schon ran.
Ne? Ja, ja. Nicht schlecht.
Es ist schon lustig. Es ist einfach lustig, sowas zu sehen, was man selber als selbstverständlich sieht, die einfach die räumliche Bewegung, so nach oben drücken, nach unten drücken, nach links und so, was einem so im Fleisch und Blut ist, wie sich so kleine Menschen wie der Maxi sich das erst so aneignen müssen. Aber
auch überhaupt Leute, die mit Videospielen nicht so viel
Erfahrung haben. Ja, meine Mutter zum Beispiel und so, die kann bis heute nicht mit einer Maus umgehen oder so.
Ja, ja, das ist
so.
Der Rechtsklick.
Ich habe meiner Mutter auch mal den 3DS in die Hand gedrückt, damit sie Super Mario 3 Ledern spielt. Das ist so krass, wie einfach die Verbindung auch vom Analogstick mit irgendwelchen Knöpfen gar nicht zustande kommt. Ja, so. Erst wird der Analogstick nach vorne bewegt und dann springen. Ja, dann springt er natürlich nur hoch und nicht irgendwie nach vorne oder so. Und das ist echt abgefahren.
Naja, vor allem sage ich ja Maxi auch immer zum Beispiel, hier, der blaue Knopf ist für das Lichtschwert zum Schwingen. Und dann guckt er immer erst auf den Controller, weißt du, so, wo ist der blaue Knopf? Ja. Und aber auch so nach 10 Minuten guckt er noch auf den Controller, wo ist der blaue Knopf?
Das nehme ich auch, wenn Leuten einen PlayStation-Controller in die Hand legst, so für die Symbole, ja?
Ja.
Wo ich ja auch ein bisschen brauche, um mir die anzueignen, dass du immer weißt, welches wo ist, weil die Knöpfe sich ja nun mal gleich anfühlen. Das ist auch gar nicht so leicht. Aber da merkt man eben auch, wie man dann vielleicht auch was die eigene Testkompetenz ein bisschen ausmacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, neulich im Podcast. Oder
aber so. Langweile uns ruhig ein zweites Mal.
Gerne doch, dafür bin ich ja hier. Nee, aber dass man doch sich eine gewisse Spielerfahrung aneignet. Ne? Also wenn ich so mit meinem Bruder Resident Evil 6 spiele, man merkt schon den Unterschied, wie ich mit dem Controller umgehen kann und wie er das macht. So.
Lustigerweise ist das halt immer so,
weil man auch die Umgebung beobachtet.
Weil ich zum Beispiel früher, als die PS2 war, habe ich sehr viel PlayStation gespielt und hatte dann manchmal Schwierigkeiten bei der Xbox, bei Quicktime-Events, wenn es nur nach Farben ging. So, rot, gelb, blau, rot, gelb, blau. Und ich so, wo ist jetzt was? Jetzt ist es eher so, dass ich immer sehr viel Xbox spiele und dass ich dann so bei God of War Probleme hatte. So, Dreieck, Quadrat, Kreis, Dreieck, Quadrat. Moment, ist das nicht halt. Also,
ja, oder Heavy Rain.
Ja, genau. Aber das ging dann auch nach der Zeit, aber hoffentlich haben sie in der nächsten Konsolengeneration alle dasselbe Xbox-Pad. Ich meine, wenn Microsoft in seine neue Xbox ein Blu-ray-Laufwerk einbaut, dann kann ja wohl Sony das Xbox-Pad unterstützen. Wird sich geben, weiß ich auch. Ansonsten, die Woche. Schnell, Jan, du hast ja bis jetzt die ganzen News gemacht. Du weißt das. Weil Flo ja in Urlaub war, musste das alles auswendig können.
Witcher 3, Junge.
Geschrieben.
Witcher 3. Witcher
3, ganz großes Thema. Aber im Grunde auch keine Überraschung, weil sie hatten es ja so offensichtlich angeteasert, dass es am 5. soweit sein wird.
Na, darum geht es ja gar nicht. Geht ja darum, was daraus wird aus dem Spiel.
Ja, Open World quasi.
Da bin ich nämlich sehr gespannt, wenn Leute nämlich die irgendwie so ein... Es ist alles ja vorher schon ein bisschen beschränkter gewesen. Es ist ja jetzt nicht so...
Es war halt sehr instanziert, aber ich
fand... Ziemlich.
Instanziert ist ein schönes Wort.
Instanziert.
Ja. Das muss ich sagen, ist ein schönes Wort. Das
ich weiß gar nicht... Na doch, ja, eigentlich sind die beide gleich instanziert. Also du hast ja... Mir kam das zweite manchmal ein bisschen, aber auch durch diesen langen Anfang, kam das mir noch ein bisschen linearer und kleiner vor. Aber eigentlich später hast du dann ja auch diese Außengebiete und sowas.
Ja, aber auch da hast du es, also das ist selbst wenn du halt in Zelte reingehst, was halt auch immer eine Ladeunterbrechung gehabt oder so. Und das soll es ja alles nicht mehr geben.
Da denke ich halt als
an erstes... An Gothic? Gothic?
Nein.
Gothic?
An Skyrim?
An Gothic.
Ja, ich denke an noch viel total offensichtlichere Beispiele. nein, es geht einfach darum, dass ich dann immer gleich denke, dass die grafische Qualität dann einfach wieder so ein bisschen nach unten sacken muss, weil ja The Witcher 2 durch seine instanzierten Aufbau...
Aber sind wir so Next-Gen?
Also, super geil aussieht. Genau, und das ist der Punkt. Es ist ja jetzt dann doch ein Next-Gen-Spiel. Und das ist dann halt richtig geil, wenn eben so Open-World-Spiele so geil aussehen können, wie vorher so Spiele, die eben ein bisschen beschränkter sind in dem Raum, wo du ja mehr machen kannst, wie wir es vorhin ja bei Dead Space hatten und wie es ja bei The Witcher 2 auch so ist, dass ja irgendwie grafisch wohl total die Hütte rockt. Und das in einer offenen Welt, na holla die Waldfee. Awesome.
Du ich mal hoffe mit bloß, deiner Waldfee.
Ich hoffe, ich treffe die meistens auf einem Bums und dann geht er ab.
Ja.
Nee, ich hoffe bloß, dass es dann auch irgendwie für die nächste Sony-Konsole kommt. Nee, ich hole mir eh alle.
Also, ich bin halt gespannt. Also ich finde das ja auch geil, dass sie halt wirklich so parallel so an Cyberpunk und Witcher 3 und beides vermutlich mit ihrer Red Engine
irgendwie. Ist das Team, ist das schon so groß?
Entwickler? Ja, das ist halt so die Frage, aber vermutlich, meine, die sitzen ja, wenn ich mich nicht irre, sind das ja Polen und vielleicht kriegen die schneller Nachschub.
Also, ja, ich weiß nicht, aber ich denke mal.
Ich meine, jeder, der Spieleentwickler ist in Polen, der da ist irgendwo an irgendeiner Schule lernt, wo soll der hingehen? Wo soll der hingehen?
Naja, kann auch noch ein bisschen weiter irgendwie in die Ukraine zu
Crytek can fly?
Nee, die Metro-Macher?
Ach so, ja.
Sitzen die in Russland? Das sind doch Ukrainer, oder?
Ja, ja. Aber da sitzen eine Menge. Da sitzen ja auch, sind das nicht auch die Arma-Leute? Sitzen die nicht da auch?
Bohemia Interactive, ja, die sitzen auch
oder, da. Oder Bulgarien oder so.
Na egal, aber ist
CD Projekt, Ostblock, da.
Was hat denn CD Projekt vor The Witcher gemacht? Ich weiß es nämlich
nicht. Na, The Witcher.
Das erste also nur ist,
The Witcher. The Witcher war das erste.
Und dass sie jetzt mit zwei spielen, also das erste kann ich mir jetzt
nicht gerade erinnern. Vergessen. Sie haben auch noch
Good Old Games.
Good Old Games also dazu.
GOG,
Plattform. Und die was Plattform, das Steam für alte PC-Spiele.
Ja, und ohne DRM, ohne alles. Ja.
Das ist schon ziemlich geil.
Und da meint ihr, rocken die also ihr Geld rein, oder wie?
Ja, also naja, Good Old Games läuft super. Also, wenn du alte Spiele nachholen willst, die,
ja,
du kriegst die teilweise halt auch so passend, dass sie auch auf deinem Windows 7 PC noch laufen.
Ja.
Also, eine, teilweise ist es
eine
vorkonfigurierte DOS-Box oder so.
Die ganzen Origin-Spiele, die ganzen.
Das ist halt so die Sorge, ne? Wenn du irgendwie so einen Entwickler hast, der jetzt ein paar Spiele gemacht hat und du merkst so, ja, er macht halt jedes einzelne Spiel, ist irgendwie so totale Brett. Irgendwie, nehmen wir auch mal Naughty Dog, ja, Naughty Dog irgendwie macht so Uncharted und nebenbei machen die auf einmal so ein nicht weniger geiles The Last of Us. Ja, hoffen wir es mal, dass es so wird, aber es sieht halt auf jeden Fall so aus. Und jetzt kannst du ja auch davon ausgehen, dass bei Naughty Dog noch andere Leute irgendwie an einem Uncharted 4 arbeiten.
Also und, CD Projekt ist die... Also
man hat immer ein bisschen Angst, dass die Qualität dann leidet.
CD Projekt ist, und das möchte ich jetzt ganz doll in Anführungsstrichen setzen, ist die arme Leute-Version des Steam-Konzepts, des Valve-Konzepts. Valve macht auch ganz wenig Spiele. Wenn, dann lassen die sich aber alle Zeit der Welt, wie bei Half-Life 3, auch gerne mal 200 Jahre. Und haben überhaupt gar keinen Druck. Weil sie nebenbei diese Gelddruckmaschine haben, Steam. Und natürlich ist Good Old Games keine Gelddruckmaschine wie Steam, mhm, aber erstmal natürlich auch sowieso von Natur aus viel, viel sympathischer als alle anderen, weil, wie gesagt, nicht nur, dass die Spiele, wenn du sie dir da runterlädst, DRM-frei sind, also sprich, du brauchst da keinerlei Kopierschutzmethoden, kannst sie auch deinen Freunden geben, wenn du willst. Du bekommst ja auch Wallpaper, Bildschirmhintergründe, Soundtracks teilweise,
die ganzen Lösung, digitalen
eingescannte
Handbücher, wenn du teilweise noch brauchst.
Und wie gesagt, sie passen die Spiele halt wirklich immer an die modernen Windows-Systeme an.
Soweit das halt geht.
Dass die DOS-Box immer schon gut konfiguriert ist. Super sympathisch, der Haufen. Aber man muss natürlich auch sagen, natürlich, die Preise sind auch recht stabil. 9,99 Dollar meistens, weil es wird
ja,
ist auch wieder so fair. Es wird weltweit mit Dollar abgerechnet. Sprich, so wenn wir das kaufen, dann kostet uns das nicht 9,99 Dollar, sondern 9 Euro, eben 8,70 Euro oder so. Also immer der Umrechenkurs. Nicht so wie Apple und andere Firmen, die sagen, ey, was in Amerika 300 Dollar kostet, kostet hier 300 Euro. Ja? Oder ja, 350. weil wir müssen ja auch die Mehrwertsteuer mit
einziehen. Gibt es mal Apple für 300 Euro?
Ja, ja, iPad Mini.
Immer Ladegerät.
Ja, das ist ein iPad Mini. Aber... Nee, also die Jungs sind schon sehr, sehr sympathisch und ich glaube, dass eben auch die Geldreserven, die sie durch Good Old Games und so vielleicht so auf niedrigem Niveau halten, plus die sowieso nicht so hohen Lohnkosten, dass die da schon ihre Teams ziemlich ausgebaut haben.
Schön, ja, und wenn sie sich auch immer die Zeit lassen, also ich bin ja immer dafür, ich meine, es soll nur nicht irgendwie 10 Jahre dauern, dass das Spiel irgendwie angekündigt wurde und dann scheinbar gar nicht mehr rauskommen möchte. So, aber sie sollen sich schon ihre Zeit lassen, also genauso wie bei Rockstar jetzt mit GTA 5, so. Ja. Ist mir lieber eigentlich, wenn es im September rauskommt, weil, wie gesagt, ich zweifle immer noch darauf, dass das irgendwie so gut laufen kann auf den Konsolen.
Ja. Was das September-Problem noch nicht löst.
Und ich will halt auch ein geiles Cyberpunk-Spiel von CD Projekt haben.
Ne? Ja, ich auch. Ich will viel lieber ein geiles Cyberpunk-Spiel als Witcher 3 haben.
Ja, wahrscheinlich, aber der Hype um The Witcher 2 war schon ziemlich krass, so. Das ist mir jetzt natürlich auch gleich angefixt auf den dritten.
Aber meinst du was nicht? Das sage ich dir. Nee.
Moment mal, ist nackte Bräute zu sehen.
Ja, ich weiß, also das war auch geil. Also Triss und so, mein lieber Scholli. Also das können sie auch.
Nee, es ist halt sehr linear. Ich habe es damals einen spielbaren Roman genannt.
Ja,
das ist ja auch mal okay. Das muss aber halt auch liegen.
Ja, aber dann ist es halt erzählerisch wieder. Ja, gut, ich kann mich aber auch mit fast allem anfreunden, deswegen bin ich da wahrscheinlich jetzt nicht so mäkelig.
Das ist ja originell. Es gibt neue Gerüchte, dass die Xbox-Spiele wieder einen Code haben und der sie an die Konsole bindet.
Hey, war das nicht auch schon für Sony oder generell schon mal das Gerücht?
Genau.
Immer mal wieder, ne?
Ja, beide Konsolen haben dieses Gerücht. Das hat der Robert jetzt hier gerade gepostet. Was schreibt er denn hier? Die Edge will von Quellen, die direkten Kontakt mit Microsoft nächster Konsole hatten, erfahren haben, dass jedem Spiel ein Aktivierungscode für Xbox Live beiliegt. Damit würde vermutlich auch der Weiterverkauf von Vollpreistiteln entfallen, sofern sie nicht wieder vom Gerät entkoppelt werden können. Außerdem stellt das Magazin so. Also was man eben auch wieder so schon bei der PlayStation hatte, wo dann alle sagen, auch selbst Michael Pächter oder so, keine Firma ist so verrückt, mit dieser Idee vorzupreschen, weil dann der andere Wettbewerber immer sagt, guck mal hier, bei uns nicht. Aber Ich muss sagen, ich hatte das jetzt mit einigen, was war das, mit einigen Spielen, die ich auf dem PC mal hatte, wo ich die aktivieren musste, übers Netz, aber dann immer auch wieder deaktivieren konnte. Also wo man dann, wenn man das Spiel deinstalliert hat, gefragt worden ist, möchten Sie den Schlüssel wieder freigeben? Dann hat er die Online-Aktivierung rückgängig gemacht und dann konnte ich es dann auch wieder weiterverkaufen.
Also welchen Sinn hat denn die Online-Aktivierung noch?
Raubkopien zu verhindern.
Ah,
also wenn man sagt, man will Raubkopien verhindern, ist das halt der erste, dann ist das so der sanftere Schritt und ich glaube, das ist der Schritt, den alle Leute mitgehen würden, also auch die Kunden und ähnliches.
Ja,
also
kann man ja jetzt auch nicht so viel gegen sagen.
Nee, also du musst das Spiel einmal aktivieren und wenn du es wieder verkaufen willst, dann deaktivierst du es.
Gut, inzwischen ist natürlich, ne, ich weiß noch, bei Half-Life 2 war das große Ding, dass ich das Spiel online aktivieren musste. Ja, das fand jeder scheiße.
Steam.
Aber heutzutage...
Ja. Das ist halt,
kannst du da auch nicht mehr so viel zu sagen.
Das ist halt
jeder hat ein scheiß Telefon, mit dem er ins Netz kann.
Ja, das ist halt
gut,
eben
es gibt auch Orte, wo es nicht geht.
Ja. Also ich sag mal, das Akzeptabelste ist einfach so einmalige Online-Aktivierung und nicht dieses dauerhafte Online, was du. Also dass du immer die
genau.
Bei jedem Start irgendwie das authentifizieren musst.
Ja, oder möglichst noch die ganze Zeit online sein.
Ja.
Ja, aber das wird niemand haben müssen, weil auch Steam da gezeigt hat, bei Steam gibt es ja auch den Offline-Modus. Also du kannst ja alle Spiele, die du installiert hast bei Steam und in deiner Bibliothek drin sind, die kannst du ja auch offline spielen. Ja,
aber da kann ich jetzt nur wieder die EA-Karte spielen.
Ja.
SimCity.
Ja.
Ich weiß,
wenn,
ja.
Wenn die Aktivierungsserver nicht da sind, ja. Wirst du es einfach nicht starten können.
Ja,
wenn sie dann zwischendurch offline gehen, kannst du zwar kannst du noch weiterspielen, das nützt dir aber nichts, wenn sie schon vorher offline sind. So einmal aktivieren und sagen, hey, das ist eine echte Kopie oder ich habe es hier über euren Ingame-Store gekauft, ist okay. Aber dieses Dauer-Online, nee, möchte ich nicht. Nee, das möchte auch keiner, aber das ist auch nie das Thema, sondern das Thema ist wirklich nur halt zu versuchen, also entweder Stufe 1, auf die sich alle einigen können, eine Aktivierungspflicht bei Spielen mit Schlüsseln, die man eben wieder freigeben kann. Das ist, glaube ich, was, wo man sagen könnte, okay, trifft nur die Raubkopierer und da sind wir alle mit einverstanden. Mit der Schwierigkeit halt, was ist mit Konsolen, die nur offline sind. Plus natürlich, und das wäre der Super-GAU vermutlich, das Super-Risiko halt einmalige kurz. Das könnte man vielleicht mit Algorithmen sogar so machen, dass du die Konsole dafür gar nicht online haben musst. Aber dass die kurz dann einmal quasi mit deinem Account verbunden werden.
Ja, irgendwie so ein Echtheitsalgorithmus, genau. Der da irgendwie auch ohne.
Der muss ja gar nicht prüfen. Du hast einen Schlüssel auf der CD drauf und dieser Schlüssel wird deinem Account zugeordnet. Auch auf deinem Offline-Profil. Ja. Und das Spiel wird dann, kannst du dann von der CD installieren, das wäre genau, als ob du es runterlädst.
Ja.
Aber du brauchst halt immer diesen Schlüssel und diesen Schlüssel kannst du vielleicht, ja genau, aber woher weiß dann, die Konsole muss ja wissen, dass der Schlüssel schon mal verwendet worden ist.
Ja.
Braucht man also nur Online-Verbindung. Tja, wir werden sehen. Das ist ein Thema, was immer wieder nett ist, aber...
Ja, dann hatten wir vorhin noch Gerüchte über neue Project Gotham-ähnliche und ein neues Project Gotham Racing.
Und ein neues Gran Turismo. Zumindest Spin-Off. Also Spin-Off.
Ja, das ist eins so. Ja.
Also es gibt zwei Rennteams arbeiten gerade an einem riesigen Rennspiel, also an zwei Rennspielen. Ja. Einmal angeblich eben die
Evolution Studios,
die Motorstorm Studios, genau, die arbeiten an einem riesen Rennspiel für die PlayStation 4 und das sollte wohl irgendwie auch mal den Arbeitstitel Gran Turismo irgendwas haben, sowas wie Forza Horizon
und Motorsport, genau.
Genau. Und da haben sie aber bei Sony wohl gesagt, so hier den Gran Turismo Namen.
Entschuldigung, Gran Turismo.
Der ist uns auch zu verbrannt, der Name. Und genau.
Die Zeit ist noch nicht abgelaufen, dass ihr schon wieder vorbrechen dürft.
Ja. Also. Und die anderen halt, welches Team ist das?
Lucid Games, angeblich, also bei Microsoft dann die Lucid Games, ein Team aus Ex-Bizarre und Ex-Criterion Leuten, die würden das nächste Project Gotham Racing, also Project Gotham Racing 5 machen. Und beides sollen Launch-Titel sein.
Ich muss sagen, das sind so Meldungen, wo ich doch wieder eine ziemlich starke Erektion bekommen. Weil weniger, muss ich sagen, also ich finde einfach die Prämisse wieder, dass eine neue Xbox am Start ist und dass ich als Launch-Titel wieder ein Project Gotham Racing habe, das ist einfach heiß.
Überhaupt, ja, geile, dabei. Geile Rennspiele sind sowieso, also wenn die so große Rennspiele sind, auch vom Aufhänger her. Ja. Erstmal sehen sie immer geil aus und es spricht auch einfach viele an.
Ja.
So, es spricht die Leute an, die Autofans sind. Dann gibt es was weiß ich, wie viele Millionen, ja? Das sind wahrscheinlich fast so viele wie Fußballfans. So, und viele stehen ja auch so noch auf Rennspiele. Und dann kannst du wieder noch andere davor locken, die mit Videospielen gar nicht so viel am Hut haben, weil Rennspiele sich immer auch leicht und spielen.
Ja, eben.
Also ich muss sagen, ich finde das auch heiß. So als Launch-Titel ist das schon nett, auf jeden Fall.
Ich bin halt nur wirklich sehr viel gespannt,
wie viel da drin ist. Du machst ja auch nie was falsch. Also, weil, weißt du, wie so Dead Space oder ähnliches, du weißt ja, wo du überall so. Also, Rennspieler haben selten Leute verkackt.
Ja, also so Koop-Modus oder so brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ne?
Also, wir brauchen auch keine
Rail-Shooter-Einlagen für das nächste Gran Turismo.
Also, da musst du schon wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert sein, um da irgendwie was kaputt zu kriegen. Und ich meine, Project Gotham Racing, wie gesagt, du musst ja jetzt, das hat sich ja schon, ich fand ja auch schon Teil 3 und naja, 4. 4 hatte, glaube ich, Motorräder.
4 hatte Motorräder, ich hatte aber trotzdem sehr viel Spaß mit PGF, muss ich sagen.
Ich muss aber auch wieder daran, ich habe nämlich heute zufällig tatsächlich an Motorstorm Apocalypse gedacht. Wie gut dieses Spiel doch eigentlich war, bloß wie scheiße verbuggt es eigentlich ist. So, dass ich es nie zu Ende spielen konnte, weil es sich immer aufgehangen hat. Von daher, neues Spiel der Motorstorm-Macher, ziemlich gut. Warum nicht?
Ja, wobei das, glaube ich, jetzt nicht in die Richtung Motorstorm gehen wird. Denn ich glaube, das ist so ein Franchise, was wir nicht wieder so schnell sehen werden.
Von mir aus so, aber sie haben es ja trotzdem irgendwie ein bisschen drauf. Aber für mich ist es ja auch gar kein Problem. So,
weil du bist ja auch einer von den 5 Leuten auf diesem Planeten, die Apocalypse irgendwie gut fanden.
Ich fand es halt super. Ja. Aber ist ja für mich auch gar nicht so wichtig, weil bei der nächsten Konsolengeneration habe ich mir ja vorgenommen, bei allen dreien am Start zu sein. Von daher kann ich dann auch Forza spielen.
Ja, und also
auch Project Gotham Racing.
Wie gesagt, Forza ist halt vom Anspruch her eher so wieder dieses so ernsthafte und simulationsartige, was überhaupt kein guter Launch-Titel wäre. Und PGR kannst du halt wieder viel mehr so in Richtung
Speed Racing,
sonst was. Also ich locker-flockerig. Ich werde ja bei jedem Rennspiel eigentlich irgendwie immer enttäuscht. Ich warte ja jedes Mal drauf, dass es irgendwie so voll das geile Ding. Aber irgendwas machen sie halt doch immer falsch. So, sie schaffen es irgendwie nicht, das optimale Rennspiel rauszubringen, weil sie nämlich gerade immer versuchen, irgendwelche Innovationen oder sonst was reinzubringen. Aber du brauchst ja gar nicht so viel. Du brauchst ja nur ein geiles Fahrgefühl, viele geile Autos, eine schicke Grafik, viele geile Strecken, ordentlich was freizuspielen. Ende!
Ja,
viele
Strecken und vor allem sowas eben.
Und natürlich geile Multiplayer-Features.
Die Rennen geil aussehen und du brauchst eine geile KI, die so ein bisschen so auf Aggression, also sowas wie Grid oder so, dass du das Gefühl hast, die Rennen sind immer so ein bisschen so hart und man Karosse an Karosse.
Ja, eben. Und genau das ist aber der Punkt, weißt du? Du musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie du dieses Genre noch weiterführen kannst. Ja? Ja. Du musst dir einfach nur Gedanken machen über das, was wichtig ist und es ist halt perfektionieren. Sonst KI, Fahrgefühl, Physik, irgendwie, das ist ja alles, steht doch auf der Checkliste. Also deswegen freue ich mich auch auf Grid 2 irgendwie, weil ich glaube, dass die da das noch gut wegreißen.
Na, das wird auch wieder Hammer aussehen. Also das ist schon.
Wichtig ist aber natürlich, finde ich, auch, dann muss das auf der nächsten Konsolengeneration mal wieder ein bisschen Trend. Nee, wie sagt man? Gewohnheit. Regelmäßigkeit.
Also, sprich da erstmal den Satz zu Ende,
dann können wir sagen, was ich will. Screen-Modus, Mensch, verdammte Scheiße. Also du gehst irgendwie in den Laden, suchst irgendwie ein Rennspiel und willst es mit einem Kumpel auf der Couch spielen oder so, findest nichts mehr irgendwie, was großartig ein Splitscreen hat. Also ein paar Sachen noch, aber...
Ja, das ist ja...
Finde ich scheiße.
Sehr viele Fans von Splitscreen, aber da gehöre ich nicht zu.
Also gerade, wo du dieser Tage echt einfach riesen Fernseher hast, ja, wo es nicht mehr so ist wie damals auf einer kleinen Röhre, wo du kaum was erkennen konntest, ja. Aber wenigstens so ein Zwei-Spieler-Splitscreen, das finde ich, gehört schon zum guten Ton. Genau das wollte ich nämlich sagen. Der gute Ton.
Ja, ansonsten, das wird dich eventuell vielleicht auch noch erfreuen, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, sie hätten eine HD-Version parat.
Ja, aber habe ich auch gelesen, tatsächlich die News, aber es ist auch ein bisschen so, wie einer von unseren Usern gesagt hat, das jetzt zu erwähnen, ist ein bisschen ungerecht gegenüber dem 3DS ja, oder dem Launch halt. Andererseits, ich spiele es ja dann auf dem 3DS, das sieht ja dafür dann auch dementsprechend. Klar, es ist cool, auf jeden Fall, wenn es dann irgendwie als Download für die anderen Konsolen kommt. Ich gönne das ja immer.
Ist ja mit Revelations genau das gleiche.
Dass andere Leute dann auch spielen können. Ganz abgesehen davon, auch wenn ich gespannt bin, bin ich noch nicht so heiß auf das Spiel. Das ist so dieses Hack-and-Slay-Prinzip wirklich auf so ein 2D-Spiel zu transferieren. Also es ist ja so eine Mischung wirklich aus dem Lords of Shadow, wie du es auf den großen Konsolen hast, mit so einem intensiven Kampfsystem, das auch so langwierig ist.
Ja.
Es ist ja nicht nur zweimal raufhacken und der Gegner explodiert oder so. Es ist ja wirklich immer Kombos. Krass ausweichen und vorpreschen und so. Und dann noch mit der Erkundung aus den Metroidvanias, ne? Bin ich noch skeptisch, ob sich das so gut verträgt vom Tempo her. Ich glaube, das Spiel ist halt auch vor allem so umfangreich, wie sie es ja vorher mal gesagt haben, so um die 20 Stunden, weil es sich auch in die Länge zieht. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall sieht es verdammt gut aus. Das konnte ich ja nur schon mal feststellen, wie ich es schon angespielt habe.
Das auf jeden Fall. Ansonsten wieder Ouya-Konsole kann man wieder bei Amazon vorbestellen oder später kaufen.
Dann soll die dann rauskommen.
Ja.
Also, im Juni.
Ich meine, im Grunde ist es ja nicht so, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der ernsthafter Spieler ist, sich deswegen auf die Ouya freut. Das ist ja meistens, wie die meisten Leute schreiben, so entweder halt geiler Media Center für 90 Euro oder cooler Emulator oder sonst was. Also ich glaube nicht, dass einer denkt so, boah, hier The Witcher 3, hoffentlich kommt das auch für Ouya. Also das kann man wohl vergessen, dass da irgendwas passiert.
Und selbst wenn, es kommt ja auch erst 2014, also Witcher 3.
Achso, ich dachte, die Ouya.
Für die Ouya 2?
Ja. Die dann
5 Ouya Buya. Der war schlecht.
Ja,
der war richtig schlecht.
Nächste Woche, liebe Kinder, wie gesagt, normalerweise jetzt hier immer so der Hinweis auf die Release-Liste müsste irgendwie, habe jetzt gar nicht so Handkalenderwoche 6 oder 7 sein, weil ich den blöden Ausdruck mit der Release-Liste nicht da habe. Aber es ist sowieso sehr ruhig.
Das ist eine Vorbereitung.
Ne? Ja, weil das halt so alles so spontan war und oh, meine Nase und ich fühle mich so schlecht und außerdem liege ich im Sterben.
Ich bin so hässlich.
Ja, und ich bin hässlich. Und, oh, und Johannes Mutter ist noch hässlicher. Und
Johannes Vater erst.
Ja.
Also wirklich.
Also nächste Woche nochmal Ruhe vor dem Sturm. Nur Aliens Colonial Marines, wie wir schon festgestellt haben. Und dann in der Woche darauf Metal Gear Rising, Revengeance und Crisis 3.
Und Rayman.
Dann ist schon wieder eine Woche Pause. Und dann kommt Tomb Raider, SimCity, Castlevania, alle in einer Woche. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Dann kommt der März wieder so mit 3 Top-Titeln in der Woche. Sehr gut, liebe Publisher, habt ihr wieder gut gemacht. Wieder im Februar so ein bisschen Pause. Ich bin ja auch mal gespannt auf Crisis 3. Gerade so im Verhältnis zu Dead Space 3.
Ich muss sagen, ich habe ein ganz relativ schlechtes Erlebnis mit dieser Beta. Es leckt bei mir total.
Ja, also ich habe Leute abgeknallt. Also 2 oder 3.
Ja, ich meine, auch 2. Starb aber 7 Mal.
Ja.
Und
ich auch,
es ruckelt halt
aber
extrem.
Also. Siehst du, daran lag das nämlich. Mir haben sie alle gesagt, ich kann nicht spielen. Aber in Wirklichkeit sind das so diese Performance-Probleme.
Also das war halt richtig, richtig schlimm. Ich habe nur 2 Partien und dann hatte ich keinen Bock mehr, es nochmal zu starten.
Ja, vor allem hatte ich diesen Soundbug drin, was wir ja gar nicht beim Vorspiel gemerkt haben, weil wir spielen ja mit dem Sound runtergestartet.
Dass du das nicht orten konntest oder so?
Nee, das ist ein Dauermaschinengewehrton.
Ich hatte so einen Dauerexplosionston halt eher.
Ja gut.
Und,
ich hatte einen Dauerexplosionston.
Ja.
The Bam. Naja,
wie auch immer.
Ich habe so lange nichts mehr gesagt.
Ja.
Und zwar konnte ich halt nie, egal wo ich auf der Karte war, dieser Explosionston wurde ungleichmäßig lauter und wieder leiser. Also konnte es nicht irgendwie, dass ich mich darauf zubewegt habe. War total seltsam.
Nee, also ich hatte so einen 2 Minuten Dauerton, der nicht sehr erfreulich war. Wo immer noch Maschinengewehr zu hören war. Das haben wir halt erst beim Vorspiel gesehen, als es dann online war, weil, wie gesagt, normalerweise den Ton halt machen wir mal runter, damit man unsere Stimmen besser hört. So viel dazu. Wir haben jetzt noch einige News, weil es gibt immer wieder doch erfreulicherweise Menschen, die
Mails.
Entschuldigung, das ist mein von Schnupfen gebeutelter Körper langsam versucht, den Dienst einzustellen. Und zwar haben wir...
Ja.
Ah. Anno Online, die spannenden Abenteuer eines Entdeckers. Das ist keine E-Mail von einem User, das ist so eine Pressemitteilung. Redaktion@arraygames.de ist ja die E-Mail-Adresse und zwar immer noch wieder mal wird angefragt, dass wir uns nochmal diesem Thema Router-Konfiguration und NAT widmen. Von Topper Harley nochmal angefragt, aber das schieben wir mal kurz nach hinten, denn das machen wir dann beim nächsten Mal, weil ich da nochmal vorhatte, mich da in dieses Thema einzulesen, was mich auch interessiert, weil das ja lustigerweise halt wirklich ziemlich häufig ist, dass man da so eine Meldung bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch sowas gibt heutzutage wie diese Speed-Option bei der Telekom.
Fastpath.
Ob das überhaupt heutzutage noch eine Rolle spielt.
Ich habe keine Ahnung, ich habe
früher
nur noch Kabel.
Früher war das immer so der heilige Gral. So, wenn du DSL hast, unbedingt bei der Telekom Fastpath aktivieren.
Dann hat das Schweine, dass wir dafür Geld verlangt haben.
Ja, genau, dann hat das ja auch wie 99 Cent oder so gekostet. Oder also ein kleiner Betrag, aber ein doch vorhandener Betrag dafür, dass die Telekom einen Service abschaltet bei dir. Nämlich irgendeine Fehlerkorrektur oder irgendwie oder eine Prüfung. Ja. Typisch Telekom. So, ups, dann haben wir noch eine Frage von Maximilian Frankenstein. Also, das ist ein cooler Nachname. Und
der
zwar,
Schöpfer ist oder so.
Könntet ihr im nächsten Podcast etwas mehr von, ach so, oh, das ist so, nö.
worum geht's?
Pass auf, könntet ihr im nächsten Podcast etwas mehr von Trine Worlds Defiance für die Konsolen erzählen? Das, was ich bis jetzt gesehen habe, erinnert mich an Borderlands ohne Cell Shading. Liege ich mit meiner Vermutung Richtung? Richtig. Müssen wir uns mal ankicken. Ich glaube, es gibt noch mal so ein Preview-Event für Defiance, wo wir bald was
ich
haben.
Ich weiß nur, dass du hast mich damals auf der Gamescom zu denen geschickt, wo sie diese Präsentation halt hatten von dieser Verknüpfung Fernsehserie mit MMO-Shooter.
Ja. Wo ich immer dachte, so, das klingt wie bei THQ Red Faction. Ich finde, dass da kommen zwei Welten zusammen, die überhaupt nicht zusammengehören. Ich will eine geile Serie gucken und ich will ein geiles Spiel spielen.
Ja,
ich will überhaupt nicht, dass die Leute, die das Spiel spielen, Einfluss auf die Story der Serie haben.
Ja, hier, wir haben den Boss irgendwie schon geknackt. Ach, scheiße, wir müssen das Drehbuch umschreiben.
Ja, genau. Also egal, was es ist.
Die haben ja teilweise dann halt nur sehr kurze Spannen, um halt das Seriendrehbuch dann halt anzupassen.
Ja.
Oder so ein Ingame-Event, das aufzustellen, ist ja schneller als jetzt sagen, ja, oh, scheiße, der Bösewicht ist tot. Die Spieler haben es doch vorher geschafft.
Ja, aber der Mut zu dem Projekt muss schon mal jetzt hier wertgeschätzt werden, ne?
Also ja, das ist
gerade bei einer Serie kannst du sowas machen, das spricht wieder dafür, für den Innovationsgehalt von Serien. Also, ich fand aber, das sah irgendwie vom Stil total scheiße aus.
Ja, genau. Also wie gesagt, Defiance wird bestimmt noch mal ein Thema sein und da wir jetzt contentmäßig sowieso auch immer einen besseren Zugriff haben auf andere Seiten im Netzwerk von IDG, können wir da auch bestimmt schneller mal was auf die Seite bringen zu dem Thema. Ansonsten, wie gesagt, schauen wir mal. Ich halte das immer noch für so ein sehr fragwürdiges Projekt von der ganzen Struktur her. Dann schreibt der Maximilian weiter, könntet ihr in den kommenden Audiosendungen wenigstens einmal vorkommende Abkürzungen im Ganzen aussprechen. In der letzten Ausgabe wurde zum Beispiel von IPs geredet und das passte nicht mit meiner Übersetzung im Kopf in einen sinnvollen Kontext. IPs ist ja immer dieses Intellectual Properties, was halt so...
Lässt sich halt schlecht übersetzen.
Ja, geistiges Eigentum
ist aber... Aber sie benutzen es halt im englischen Text noch anders. Ja. So. Ja. Also du kannst dich das ständig in deutschen Texten mit geistiges Eigentum übersetzen.
Weil IPs sind im Englischen fast mehr sowas wie Franchise-Namen oder Marken oder so, genau so wie Tomb Raider oder Dead Space ist eine IP.
Ja, mit allem, was halt dazugehört. Ne? Ja. Eben so. Also die Inhalte dadurch.
Aber können wir machen, achten wir sehr gern drauf. Und dann die letzte Frage.
Das heißt übrigens It.
Und nicht IT. das heißt ID und nicht It. Oder es heißt nicht It, dann ID. Und die letzte Frage von dem Maximilian ist, irgendwie tauchen eure Vorspielvideos nicht auf iTunes auf. Könntet ihr diesbezüglich einen weiteren Channel anlegen? Nein. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich erkläre kurz, warum. Wir haben das früher mal gemacht mit Area Vision oder Ähnlichem, aber wir laden unsere Videos jetzt nur noch bei YouTube hoch, die Vorspielsachen, weil natürlich bei YouTube hat das zweierlei Vorteile. Einmal, wir haben keinerlei Kosten, weil das Hosting bei YouTube umsonst ist, und B, wir können es sogar mit einem minimalen Wert ein bisschen kommerzialisieren, sprich bei den Videos wird so manchmal Werbung eingeblendet unten oder Ähnliches, wovon wir ein paar Pfennig abbekommen. Das ist also schon mal eine nette Sache. Würden wir die Sachen bei iTunes reinbringen, haben wir keinerlei Möglichkeit, da Werbung vorzuschalten oder Ähnliches und müssten die ganzen Dateien auf unserem Server hosten, weil eben nicht wie beim Podcast, das immer so ist bei iTunes. iTunes liest nur eine XML-Datei aus und das kümmert sich ein Scheißdreck darum, wo die Dateien liegen. Die Dateien liegen bei uns auf den Servern. iTunes guckt sich nur die Liste an und sagt, okay, hier, lad ihr das da runter. Und deswegen ist das halt leider für uns überhaupt unattraktiv, irgendwas, was größer ist als ein Podcast, bei iTunes hinzumachen. Zumal, wie gesagt, so Audioformate wie Podcasts da eben besser hinpassen und hingehören, weil man das halt auch so unterwegs hört und die Videos, die wir zum Beispiel machen, ja auch so in 720p und so eigentlich auch so ganz gut aussehen. Und bei YouTube, mein Gott, also ist ja auch so, fast jedes mobile Gerät unterstützt mittlerweile YouTube-Konten,
ja.
Also, mein Gott. Da denken wir, da sind wir wirklich leicht zu erreichen. Und ich glaube, wir haben noch eine letzte. Und das ist nochmal von Cloudanus. Und der Claudandos scheint gerade, ist ja einer der Array Games Stammleser, wieder mal in so einer Gamer-Fatigue, in so einer Gamer-Müdigkeit zu sein, und fragt uns, er wollte mal die Frage in den Raum werfen, ob ihr nicht langsam auch übersättigt von zu vielen Games seid. Ich bin seit gut 28 Jahren nun Videospieler, habe mit 4 angefangen. Siehste, das ist so, Moment, vielleicht ist das ein schlechtes Zeichen, mal Maxi auch mit 4 anzufangen. Am Ende dann.
Moment, 89 habe ich auch mal ein Game gekriegt.
Habe bis vor Monaten eigentlich immer Spaß gehabt, jedoch stellt sich seit etwa 6 Monaten bei mir irgendwie eine Videospieldepression ein, die ich mir selbst aber nicht erklären kann. Ich kann ihm die erklären, denn vor 6 Monaten...
Zu viele Spiele gekauft, zu wenig gespielt.
Ja, erstens das, aber vor 6 Monaten ungefähr muss er Steel Battalion gespielt haben, was er gut fand. Also ist ja kein Wunder, dass da irgendwas nicht stimmt. Jedenfalls, das Lustige ist, dass er dann irgendwie, der Vergleich mit der Schubkarre voller Pralinen letztens war perfekt, aber auch Johannes, seine Lebensweisheit, Freiheit durch Verzicht, passt da super rein. Aber jetzt kommt, glaube ich, auch ein bisschen das Problem von unserem Freund Claudandos. Alleine diese Woche habe ich alle 4 Teile, also 4, das Spiel, alle 4.
Ach so.
Ja, das ist ein bisschen doof.
Also, das hat wirklich lange gedauert.
Alle 4 Teile, beide neuen Medal of Honor und das letzte Call of Duty durchgezockt.
Gibt doch bloß 3, 4 Teile.
Hatte an sich auch recht Spaß dran, aber wird keins auch nochmal anfassen. Eine Runde Borderlands 2 und Okami HD am Rande gebe ich mir noch, aber um so richtig zu freuen, tue ich mich auf kommende Games kaum noch.
Ja, das hat diese Überkonsum. Das ist
einfach diese Übersättigung.
Wirklich, wenn ich schon wirklich denke, mal, also eine Zurückfrage.
Ich würde schon verrückt werden.
Erstmal, wo nimmt er das Geld her, die zu kaufen? Weil ganz offensichtlich ist er arbeitslos, weil woher nimmt er die Zeit her?
Ja, da gibt es ja viele Wege. Du kannst ja reich erben oder sonst was.
Ja, kann sein. Ja. Aber immer viel Zeit.
Oder vielleicht ist er auch vielleicht freiberuflicher Aktientrader und handelt mit Nahrungsmittelderivaten. Und keine Ahnung. Das ist ja nicht die Frage. Also nehmen wir mal an, du hast die Zeit. Das Lustige ist ja, dass er ja damit so in einer ähnlichen Situation ist wie wir. Wir haben ja ziemlich viel Zugriff auf Spiele und müssen da beruflich auch immer wieder reingucken. Und
genau, das ist der Punkt, das ist die Übersättigung. Ja. Also vor allen Dingen, wenn du nur wirklich irgendwie haufenweise Spiele spielst in einer Woche, die sich kaum unterscheiden.
Ja,
also
Moment, die Frage halt ist es die Übersättigung? Denn ich möchte nur ganz kurz sagen, es gab früher Zeiten, wo man auch viel getestet hat und gespielt hat, wo man gesagt hat, okay, das mache ich jetzt für einen Test und so, gucke ich mal jetzt mir 2-3 Stunden an und danach gehe ich wieder zu dem Spiel zurück, was ich mag.
Ja.
Die Frage ist, glaube ich, viele Leute vermissen langsam so dieses Fallback in dieses Spiel, was sie mögen. Weil das gibt es halt nicht mehr so.
Ja, vielleicht liegt das aber auch an den Spielen, ne?
Ja, genau.
Dass du irgendwie das Gefühl hast, die Spiele reizen dich nicht mehr so, weil sie seelenlos sind oder weil sie diese...
Naja, ist
diese,
ja irgendwie so, du hast einfach auch wieder schon zu viel gesehen.
Auch diese Reizformel, ich habe ja das auch, ne?
Das ist also das X-te von der und der Reihe und hey, die Konkurrenzreihe ist nur jetzt bei X plus 1 mittlerweile schon angekommen.
Das geht mir übrigens teilweise auch bei Filmen so, ne? Dass ich merke so, ich gucke einen Film und der zeigt mir nichts Neues.
So, ja, also
du musst wirklich schon lange suchen, bis du sowas wie, was weiß ich, Looper oder Inception findest oder so, wo sich Leute wirklich nochmal eine andere Geschichte ausgesagt haben.
Deswegen zum Beispiel...
Findest du eher in Serien.
Das ist zum Beispiel, weswegen ich zwar halt nicht ganz so viel Lust habe auf den neuen Ani-Film da. Ich wundere, nachdem ich erzählt habe, was die Prämisse ist, habe ich schon fast alle Szenen im Kopf. Also... gefühlt natürlich nur.
Ja, nachdem du den Trailer gesehen hast.
Deswegen bin ich auch so froh, dass ich als Atheist nicht so an das ewige Leben oder an den Himmel oder so glaube, weil Gott muss das da öde werden auf die Dauer. Weil du ja auch wirklich da auch nichts Neues mehr erlebst da oben. Also,
aber du bist ständig glücklich. Du bist einfach nur glücklich.
Weil ja, warum?
Stell dir vor, du sitzt da und bist glücklich.
Ja, aber auch das muss ja nach 5 Tagen langweilig werden.
Nein, du bist weiterhin
glücklich. Nein, du bist ja glücklich.
Das ist das ultimative Gefühl.
Ja, aber es ist also, ich meine, okay, aber nach 2 Monaten...
nein, du bist ja glücklich.
Nein, glücklich. Aber warum bin ich denn da eigentlich glücklich?
Du sitzt einfach nur da und darfst bis in alle Ewigkeit darfst du glücklich sein.
Ja, aber was ist, wenn ich das nicht mehr möchte?
Kann und weißt du, genau deswegen
ist das ja auch Quatsch. Stell dich dir ja nicht, weil du ja glücklich bist mit dem Zustand.
Warum sagt ihr das jetzt so? Als ob ich, das ist ja wie eine Gehirnwäsche.
Na, um dir auch zu sagen, dass es Quatsch ist.
Ja.
Dass es sowas wie ein Himmel nicht gibt.
Ja, das finde ich
der
ja auch.
Nicht so funktioniert. Also der entzieht sich ja dann dem Verständnis des Menschen. Wenn das du jetzt stimmt. In den Kategorien denkst, die du jetzt hast, und das sind ja, leider ist das ja aber auch, glaube ich, das Problem der Leute. Die Leute möchten ja irgendwie das Gefühl haben, dass sie so, wie sie jetzt sind, ja. Irgendwie das Leben später nochmal nach dieser Tortur hier genießen können. Ja? Was sie aber immer vergessen ist, dass das eine Dosis ohne das andere einfach nicht funktioniert.
Ja.
Es ist nicht so, dass der Himmel oder die Hölle nicht funktioniert. Da oben funktioniert das Glück auch nicht, wenn du nicht auch zwischendurch mal unglücklich sein kannst.
Ja.
Genauso wie es im echten Leben nicht funktioniert. Also entweder du entziehst dich völlig dieser Vorstellung, wie sie halt Menschen haben, und dann lohnt es eh nicht, darüber nachzudenken, weil du kannst es dir einfach noch nicht vorstellen. So, weil deine Existenz irgendwie eine ganz andere Form hat. Oder du vergisst es einfach und sagst dir, das ist totaler Quatsch.
Also aber deswegen finde ich das immer so witzig, wenn Leute so, zum Beispiel für Highlander, ja, wenn die seit 400, 500 Jahren leben, wie gelangweilt die immer sind. Und das ist immer so zurecht teilweise, ja. Weil du einfach irgendwann.
Das ist ja schon auch alt, dass Unsterblichkeit eher so als Fluch angesehen wird.
Sterblichkeit ist auch ein Segen. Also guck dir mal an, wie viel Call of Duty willst du denn noch spielen, ja. Also,
irgendwann
muss ja auch mal Schluss sein.
Also. Dieses Müdigkeitsthema, also ich finde auch, ja, das ist, vielleicht liegt es auch wirklich an dieser Konsolengeneration, ja?
Ja, genau, aber ich würde halt sagen, es ist, früher haben wir immer so reflexartig gesagt, ja, das kommt hier, weil wir immer so viel spielen und weil wir irgendwie berufsmäßig und so. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr der Punkt. Ich meine, aber jetzt bei Cloud Dundas muss man sagen, ist es doch auch schon wieder der Punkt, weil der gute Mann spielt auf alle Fälle viel zu viel. Aber es ist eben auch dieses Unterangebot an wirklich reizvollen Spielinhalten. Die dazu führen, dass man sich wieder.
Was man wirklich, also wenn man jetzt gerade so in dieser Szene drinsteckt, wie wir, so, du fühlst dich ja teilweise dann sowohl bei Filmen als auch bei Spielen so ein bisschen betrogen, immer so vollgestopft mit Sachen, die dir eigentlich gar nichts bedeuten. So immer, wir hatten das jetzt bei Dead Space, ist ja wieder so, es ist auch eine alte Leier irgendwie, diese Überkommerzialisierung, aber es ist ja einfach irgendwie so auf schnelle Effekte produziert irgendwie, was sich gleich irgendwie begeistern soll. Aber du merkst, es ist langweilig einfach nur. Es kann noch so spektakulär hergehen irgendwie im Trailer von lass es auch mal Uncharted sein oder so, ja? Will ja nicht immer das alte Call of Duty Beispiel bringen. Aber du denkst irgendwie so, So, weil du auch keinen Kontext hast, der irgendwie interessant ist. Warum funktionieren denn Serien so gut? Die haben nicht annähernd das Production Value, von irgendwelchen Hollywood-Blockbustern, ja? Die erzählen einfach irgendwelche Geschichten und trotzdem reizt es sich mehr, als in dieses Kino zu gehen. Ins Kino gehst du, damit du Popcorn fressen kannst. So, und nebenbei guckst du halt diesen
das
Film,
der dich... Das versuchen Kinoangestellte wie du mir einzureden.
Ich weiß es ja dadurch, dass ich sehe, dass alle einfach nur Popcorn fressen, ja? Irgendwie. Und nebenbei guckst du dann irgendwie so eine Effektäuge, die aber auch keinen Kontext hat. Nee. Es ist einfach so, du kannst halt eine Geschichte nicht dadurch erzählen, wenn du eine Explosion aneinander an die nächste reißt. So, das ist einfach nicht cool. Und genauso ist es ja leider bei Spielen auch. Du musst, entweder hast du wirklich ein feines Shooter-Gameplay, sagen wir jetzt mal bei einem Shooter, weil er auch gerade so viel gespielt hat. Irgendwie, das dir irgendwie Abwechslung bietet innerhalb dieses. Aber das scheinen auch einige verloren zu haben, diese Kunst irgendwie, die ich das immer noch den Japanern ein bisschen mehr zuspreche.
Bei Shootern, das
Mehrspieler funktioniert. Genau. Aber wenn du wirklich nur einen Levelschnauch an den nächsten hast, wo sich auch nicht viel ändert, wo du ein paar Leute rumballerst, damit du wieder die nächste geile, filmisch inszenierte Sequenz sehen kannst, dann macht das einfach keinen Spaß.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, dass viele Spiele jetzt auch einfach in dieser Konsolengeneration so gut aussahen, was ja auch nochmal neues Publikum gelockt hat. Ja? Es ist ja nicht nur die Wii mit ihrer einfachen Zugänglichkeit. Es ist ja auch einfach die geile Optik, die wir jetzt hatten bei Xbox und PlayStation 3. Und darüber hinaus dann diese filmische Inszenierung. Und da kommen die Leute dann an, weil sie es denken, das sieht aus wie im Kino, wenn du es ihnen so einen Trailer zeigst. Aber spielerisch steckt da oft hinter nicht so viel. Also es ist vielleicht ein bisschen dünner oder es ist in letzter Zeit so. Ich habe ja auch nicht alles gespielt, ich kann jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, auch bei Spielen. Du kannst ja auch gewisse Marken von Spielen, du kannst dir die Videos angucken. Du kannst nicht ein Spiel davon gespielt haben und du hast schon die Schnauze voll. Obwohl du vielleicht beim ersten Teil irgendwie noch dachtest,
man darf ja auch nicht vergessen, wenn man eben jung ist, in seinen jungen Jahren, ist es ja nicht so, dass die Spiele, die man in seinen jungen Jahren gespielt hat, alle so viel geiler waren als jetzt, sondern die meisten Spiele waren immer so das erste Mal, dieses Spiel. Also zum Beispiel, natürlich findet jeder, der zum Beispiel damals ein NES hatte, Super Mario Bros. 3 vermutlich das super geilste Spiel. Oder
findet Zelda gut, dass du heute keinen mehr antun kannst.
Genau, oder auf dem Super Nintendo dann eben Super Mario World, weil das vermutlich das erste Mal ist, dass er so eine Art von Spiel gespielt hat, dann hatte er sogar noch das Glück, das geil zu spielen. Ja. Deswegen fand ich ja auch ein Gameboy-Spiele gut, die man vermutlich jetzt noch nicht mal unter Androhung von Gewalt spielen würde, ja. Aber das kannst du ja kompensieren, dieser durch neue Spielerlebnisse. Aber die werden dir halt so selten angeboten. Denn deswegen finden wir ja, glaube ich, alle Portal 1 oder 2 so geil, weil das eben was ist, was wir in der Form überhaupt nirgendwo anders gespielt haben. Und deswegen finden wir vermutlich alle Journey so geil, weil das eben auch so ein Spielerlebnis ist, was wir so noch gar nicht hatten. Und das Witzige
ist... Heavy Rain, ja.
Oder Heavy Rain, so oder deswegen finden Dark wir auch XCOM alle so geil, weil das ein Spielerlebnis ist, was wir 10 Jahren nicht hatten.
Ja, also was schon mal da war. Auch
Minecraft ist
auf so viel zurück auf dieses ursprüngliche Erste.
Und ich glaube, deswegen funktioniert der Download-Markt halt auch so gut. Weil sie das da einfach noch probieren und du kriegst gleichzeitig einen günstigen Preis. So.
Ja, aber das ist
60 halt auch Euro will so sich da keiner drauf einlassen, so, auch, aber für 10 auch, Euro nimmst du alles mit.
Wie gesagt, Hit und Miss, man muss auch da drauf stehen. Also ich finde so dieser Download-Hype und so, ich sehe da jetzt nicht so den Heilsbringer oder so. Für mich sind halt so
die
großen Firmen aber in der Pflicht sowas wie Portal 2 zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du dir denn hier Anti-Chamber mal geholt?
Ja.
Und angespielt?
Es ist krass.
Ja, eben. Aber
es ist wirklich was, weil es halt, ich bin begeistert, weil es wirklich mit so vielem bricht, was ich gewohnt bin, was ich mir antrainiert habe. Und halt auch optisch, dass es halt teilweise halt so minimalistisch, halt diese weißen Räume dann wirklich nur, okay, jetzt rot oder blau, wo gehe ich lang? Oder dann halt mit dieser Kanone dann später, es ist ein irres Erlebnis.
Na klar, sind Download-Spiele
halt
pauschal besser.
Ich finde, ich würde da langsam auch gar nicht halt mehr so trennen, mehr, ne? Ist einfach nur eine andere Form des Vertriebs.
Ja.
Nicht, aber die dir trotzdem auch, also nicht nur so, sondern auch andere Möglichkeiten eröffnet. Ne? Also während zum Beispiel irgendwie Free-to-Play ist keine Form des Vertriebs, die irgendwie ein Spiel auf irgendeine Art und Weise besser machen könnte. Also
nein.
Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Nee, das ich bin halt so einer, der jetzt, also ich finde, es gibt so diese Übertreibung, dass so der Indie-Bereich sozusagen der heilige Gral ist, also die tollsten Perlen und sonst was. Und ich finde halt immer, zum Beispiel für Spieler wie mich und so, die jetzt auch schon seit 20 Jahren spielen und so, ist halt der Indie-Bereich, muss ich sagen, dann doch nicht so interessant, weil dazu bin ich zum Beispiel eher auch so ein bisschen eher Mainstream verhaftet und erwarte halt auch immer so ein bisschen ein gewisses Production-Value.
Genau, ich will ja auch irgendwie mal wieder ein großes Spiel haben, aber das Problem ist, also du merkst im Indie-Bereich einfach, sie können mehr probieren, sowohl optisch als halt auch spielerisch, weil die Hemmschwelle einfach auch kleiner ist, für sowas irgendwie 10 Euro auszugeben, anstatt irgendwie 60 Euro.
Ja, aber das Perverse,
machen
ja
dann auch Spaß.
Das Perverse ist ja, genauso gut könnten ja EA und Activision auch probieren. Weil das kostet ja eben nichts. Genauso wie engagiert die Indies sind, können die auch sagen, pass auf, wir haben hier so ein Think Tank, wir haben hier 20 Programmierer, ihr kriegt hier 1 Million, ein Jahr, macht mal irgendwas. Ja, so dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
Das ist ja, ja, das machen sie aber nicht, weil sie geldgeil sind auch. Und letztendlich, du willst ja auch wirklich für die neuen Generationen, willst ja auch ein Spiel haben, das richtig fett ist. Und du weißt ja, dass da dann auch mal so Teams von 100 bis 300 Leuten irgendwie am Start sein müssen. Ja, die müssen auch bezahlt werden. Wenn dann am Ende ein Spiel wieder rauskommt, das kein Geld einspielt,
aber deswegen sind dann so eine Spiele,
wundert mich das auch nicht, dass sie sich auf Franchises nur
deswegen
verlassen.
Deswegen sind da so eine Spiele für mich wie Portal 2 und Journey halt so eben das Gegenbeispiel. Für mich sind das beides eben so Beispiele für, dass sich so Production Value und Cleverness und Coolheit nicht ausschließen.
Nö, absolut
wie,
nicht.
Wie im Kino, Inception,
ja.
Dark Knight, weißt du, wir hatten es ja so, es sind keine Filme für Idioten.
Ja.
So. Und sie reißen trotzdem.
Fast and the Furious 6, ja? Klasse Film, bestimmt.
Ja, aber
haben
du hast
schon
trotzdem
gesehen,
das Gefühl,
3-Minuten-Trailer.
Ja, genau. Aber du hast trotzdem bei manchen, ein Film kann ja auch mal schlicht sein, genauso wie ein Spiel, wenn du dann merkst, es wurde irgendwie mit Liebe gemacht, ja? Und da hat sich jemand Gedanken gemacht, warum er das denn so machen will. Und dann macht das auch Spaß. Aber ich finde, es ist halt das Freiheit durch Verzicht, ne? Also warum denn bitte 4-3 spielen? Also tut mir leid. So, das ist so dermaßen austauschbar.
Aber hast du nicht gesagt, dass du irgendwie Bock drauf hattest und das gar nicht so schlecht fandest, weil das mal so ein oldschooliger Shooter wäre?
Ich hab's getestet und
wir haben 7
gegeben. Es ist auch okay.
Dieselbe Wertung wie Dead Space 3. Und jetzt machst du das so runter, als
ob
das der letzte Dreck wäre.
Nee, aber es gibt doch wirklich, also für einen wie Claudandus, ja, der ganz offensichtlich jedes Spiel, das irgendwie auf dem Markt erscheint. Ja?
Sogar Steel Battalion.
Ja, aber hat er nicht
doch
sogar,
keinen Grund,
zum Beispiel noch, wenn zum Beispiel Mass Effect zum Beispiel auch noch komplett fehlen würde oder so.
Ja, da hat er so komische Lücken.
Also er hatte halt, also Quantum kommentiert ja nun wirklich häufig bei uns.
Wenn man die Zeit hat, ich kann schon verstehen, dass man sagt, so, man will mal so ein Franchise nachholen, so wie 4.
Ja.
Ist ja zum Beispiel, er wird es garantiert auch im Steam-Sale gekauft haben.
Ja, aber da würde ich sagen, mach einfach mal eine Woche oder zwei Pause und spiel gar nichts.
Ja.
Und dann hast du auch wieder Bock.
Und dann stellst du fest,
dass
du die dritte Woche auch ohne
aussetzt. Dann spielst du am besten auch das Spiel, worauf du am meisten Bock hast. Weil ich hatte ja nur oft auch das Problem, was ich mir jetzt auch wirklich langsam abgewöhnen will.
Aber du hattest Bock auf Ni No Kuni, vermutlich wie bekloppt. Und jetzt sitzt du wieder da und sagst dir so, gut, ob ich die jemals durchspielen werde.
Ja, aber das ist ja nur ein bisschen so.
Ich denke, du hast ja auch in kurzer Zeit sehr viel davon.
Weil auch vielleicht die Erwartungen, die ich durch die Demo hatte, jetzt sich im Komplettspiel dann ein bisschen anders herausgestellt habe. Oder weil ich jetzt vielleicht dann doch gar nicht mehr in dieser Stimmung war. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, das ist eben auch so der Punkt, wenn du merkst, so ein neues Spiel kommt raus und du hast auf irgendwas total Bock, dann sollte man es eigentlich auch in dem Moment spielen. Oder man lässt sich wirklich leiten von dem, was man angefangen hat. Man soll ja die Spiele auch mal beenden. Aber was mich zum Beispiel immer anfickt, ist dieser Punkt mit, du erhältst halt diesen Hype noch über die Jahre so hinweg über irgendwelche älteren Spiele und denkst dann immer noch, du müsstest Final Fantasy VII nachholen, ja? Was heute einfach nicht mehr anzugucken ist und was auch spielerisch ziemlich altbacken ist.
Ich glaube, was auch ein guter Tipp ist, und das könnt ihr euch da draußen, ihr Zuhörer, alle leisten und wir leider nicht so, wenn man gerade feststellt, dass es kein Spiel gibt, worauf man Bock hat, dann einfach mal 2-3 Wochen lang zum Beispiel sich mit Serien zu beschäftigen oder mit Filmen oder mit was anderem oder 4 Wochen lang oder mal Comics lesen oder ein
Buch lesen. Oder bumsen.
Oder, ja gut, Johannes, das ist jetzt auch für dich zum Beispiel keine Option, ja, also sei froh, dass du hier Spieleredakteur bist. Nee, aber also einfach mal was anderes machen und dann wirklich zu warten. Und ich meine, es gibt ja nur anhand der Vorberichterstattung genug Möglichkeiten, eben zu sehen, was so rauskommt, worauf man Bock hat. Und dann wirklich mal ehrlich zu warten, bis wieder ein Spiel kommt, was einen wirklich reizt. Denn ich wette, da geht's. Ich war da auch als normaler Spieler nicht anders. Man ist so ein bisschen in dem Problem, wenn man so wie wir und wie der größte Teil unserer Zuhörer, wenn man einfach so leidenschaftlicher Zocker ist, dass man aus automatisch 1-2 Spiele im Monat kauft. Weil man das halt einfach so, weißt du, so mal will ja 1-2 neue Spiele haben. Und auf diese Wunschlisten kommen dann Spiele wie Dead Space 3 oder vielleicht dann später Alien oder ähnliches. Spiele, die vielleicht gar nicht schlecht sind, aber die man dann einfach nur abarbeitet, weil man halt jeden Monat 1-2 Spiele kauft.
Der Punkt der Arbeit auch. Was ich ja so meine, so, dass du versuchst irgendwie noch so Sachen dann auch zu erledigen vielleicht vorher. So, du musst das irgendwie durchgespielt haben gesagt, oder du musst irgendwas nachgeholt haben. Genau, oder
so. Fix Dead Space 1 und 2 gekauft. Weil ich dachte, jetzt kommt der Dreier.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Du hast ja damit die besseren Titel gespielt. Aber,
also das
aber,
ist auch mal ein guter Reiz, sowas denn wirklich endlich mal anzupacken. Ja, wenn man vorher schon Bock drauf hatte, aber es ist immer irgendwie aufgeschoben.
Mass Effect bei Johannes, ja.
Also. Genau. So. Also es geht ja auch noch im gewissen Rahmen. Aber was ich zum Beispiel jetzt mir wirklich völlig abgewöhne, ist so Sachen, dann irgendwie so Asbach-uralte Spiele nachzuholen. Ich habe neulich Final Fantasy VI nochmal angefangen. Aber eigentlich denke ich, spiel doch dann zum Beispiel lieber Ni No Kuni, weißt du? Weil Ni No Kuni ist dann irgendwie in 5 Jahren die Nostalgie, die ich heute vielleicht dann mit Final Fantasy VI habe. Würde, hätte ich es damals schon gespielt.
Ja,
also wie so, aber du kannst diesen Status dann auch nicht mehr nachholen. Dadurch verpasst man auch so viele neue Erlebnisse, die dann irgendwie reizvoller sind.
Ich meinte das halt vor allem eben als Ergänzung zu deiner, wie gesagt, genialen Freiheit durch Verzicht-Theorie, dass man einfach mal sich selber auch immer überlegt, so, hast du gerade richtig, richtig Bock auf ein Spiel? Und wenn du darauf keinen Bock hast, hast du nicht vielleicht richtig, richtig Bock auf diese Sendung im Fernsehen oder auf das andere? Also einfach mal zu gucken.
Ja, oder einfach auf der Couch zu liegen und nichts zu tun.
Ja, genau. Oder sich zu lösen zu müssen von dieser Routine, die man so hat, so, ich muss jeden Monat 1-2 neue Spiele kaufen. Weil das ist nämlich am Ende kontraproduktiv, weil man auf die Art dann nämlich so viel Spiele spielt, die man so gar nicht mit Leidenschaft spielt. Nee,
die andere, oder selbst wenn man hat die Genres sogar gewechselt, weil alle sagen, musste mal gespielt
haben. Ja, wie oft ich genau so eine Spiele gekauft habe, wo ich wusste, das Genre gefällt mir nicht. Deswegen habe ich ja auch bei Dark Souls reingeguckt. Deswegen habe ich bei Demon's Souls reingeguckt.
Magst keine Rollenspiele?
Alles, nein, aber ja, ich mag keine so eine Spiele, die mich auch noch in den Arsch ficken. Aber ich habe auch schon mal bei...
Komisch,
bei
Männern machst du das.
Ich habe zum Beispiel damals so bei der Xbox, ja, ich habe natürlich immer sowas in so Spiele wie Amped reingeguckt, in SSX. Das ist überhaupt nicht mein Genre, gemein. Aber alle fanden es total super. Ich habe auch mal Tony Hawk angefangen. Ja, das ist so... Ah!
Das ist ja witzig, weil die sind nämlich echt super. Muss man.
Okay, wirklich, Johannes? Werde ich mir mal holen jetzt, wenn du das sagst. SSX kostet, glaube ich, gerade 9,99 € bei Xbox Live Game on Demand.
Ja, du kannst dir eben nur Spiele kaufen, wo dann draufsteht, ist so ähnlich wie Deus Ex.
Ja, genau. Aber die spiele ich dann immer bis zum Umfallen.
Ja, und auch mehrfach.
Ja.
Was ich zum Beispiel nie schaffe, weil ich irgendwie alles immer ganz reizvoll finde, spiele ich nie ein Spiel zweimal durch.
Oh, ich könnte
außer Donkey Kong Land 2.
Human Revolution könnte ich schon wieder ein drittes Mal durchspielen.
Ich werde es erstmal ein erstes Mal durchspielen.
Ja. Aber gut, wir sind damit auch schon am Ende dieses 176. Podcast, was so eine sympathische Nummer ist, weil es so mein Geburtsjahrgang fast ist. Ja,
was
ich
hast
bin
du
nicht, ich bin
1937?
Ja, 176. Ja? Also ich bin nicht im Jahr 176 nach Christus geboren worden, aber 1976. Daher fand ich diese Zahl sympathisch. Und wir haben nur noch 24 Ausgaben. Das heißt also knapp ein halbes Jahr. Und dann sitzen wir hier so im August ungefähr, wenn die Gamescom ist. Und dann ist die 200. Ausgabe.
Ist das selber ausgerechnet?
Ja, und mein lieber Scholli, dann werden wir es aber richtig krachen lassen. Also ich, wenn ihr wüsstet, was wir für die 200. Ausgabe geplant haben.
Futzen wir immer ins Mikro, oder wie?
Also, nee.
Speerspitze deines Ideenreichtums.
Hammer, aber bis dahin müssen wir noch zusammen 24 Ausgaben überstehen. Und ich denke mal, genau jetzt habt ihr erstmal ein schönes Wochenende. Und genau, nächste Woche geht es dann weiter ohne Jo, der ist wieder irgendwo in Halle.
Ja, vielleicht bin ich ja nächste Woche wieder da. Also das war ja jetzt ein spontaner Podcast, aber nicht so.
Achso, nächste Woche auf Freitag.
Ich will nicht zu viel ankündigen.
Nein, gerne.
Freuen sich nachher wieder alle und sind dann enttäuscht.
Wenn es klappt.
Oder andersrum.
Ich gehöre zu denen, die sich freuen. Ich dachte, weil du gesagt hättest, du bist erstmal bis März dann weg oder so.
Nee, im März komme ich wieder.
Achso, richtig. Für immer, das ist schön.
Für immer, nein, das will ich nicht hoffen, aber...
Ja, wichtig ist, dass wir irgendwie, dass du, gerade du als unser Mr. Sony, also in die Nacht vom 20. auf den 21.
Ja, ist vorgemerkt.
Brauchst du nicht an Schlafen
denken. Ich freue mich schon auf die Vita Go.
Und wie erst. Ja, genau, dann sehen wir uns und hören wir uns alle nächste Woche wieder und dann, wie gesagt, ja, mal gucken, werden wir so hören, wie Jan so mit Dead Space 2 so durchgekommen ist, wie so Alien Colonial Marines gefallen hat und warum Johannes immer noch nicht weiter Ni No Kuni gespielt hat. Themen gibt's
weil genug. Ich Batman spielen muss.
Weil du Batman spielen musst. Okay, in diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende und verabschieden euch wie immer mit unseren Vornamen und die lauten
Alexander,
Johannes,
Jan.
Ja, hervorragend. Der Luke Skywalker. Ja, okay, Atmo Crush at its best, please. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder fängt mit dir. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein Gewalt. Gewürz... Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich auch. Ich fand es super. Wie macht man einen Haluken? Das ist das Problem nach vorne. Okay. Ja. What don't you fucking understand? Ich bin der Sledgehammer der Deus Ex. Ich bin der Gimli. Wie heißt denn das Starter-Pokémon? Den ersten beiden Editionen. Oh, so, jetzt
geht's los. Lisa, Sam, Sonna und Shiggy hier.
Ich hab da Fofi-Pack. Soll ich lieber auf Mortal Krause? Ich hab da nur auf
Mortal Exklusivitätsscheiße, außer jetzt diese Franchises, diese
Holzwerken, ja.
Klebekraft.